Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit erstmalig vier Gästen. Und bevor ich das gleich erkläre, was genau heute dich in der Folge erwartet, möchte ich noch einmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Und zwar verlosen wir ja drei 250-Euro-Gutscheine bei Airbnb zum Jubiläum unserer 100. Podcast-Folge. Und das funktioniert so, also in den Folgen 96 bis 100, das hier ist ja Folge 98, nennen wir jeweils eine Zahl. Und wer uns den korrekten, vollständigen, fünfstelligen Zahlencode in der richtigen Reihenfolge schreiben kann, der kommt dann in den Lostopf und eine Woche nach Veröffentlichung der 100. Folge losen wir die drei Gewinner aus. Deswegen für dich einmal noch zur Erklärung zur Teilnahme, nachdem du dann die letzte Zahl in der Folge 100 gehört hast, die am 24.11. rauskommt, hast du eine Woche Zeit, uns per Mail oder per Instagram den korrekten Zahlencode zu schreiben. Das heißt, Teilnahmeschluss ist eine Woche nach Veröffentlichung der 100. Folge. Das ist genau genommen der Sonntag, der 1.12. um 23.59 Uhr. Und am 2.12., dem Montag, losen wir die Gewinner aus und wir kontaktieren die Gewinner dann auch über Mail oder per Instagram, je nachdem, wo die Person uns den Zahlencode geschickt hat. So, das zum Gewinnspiel und jetzt dazu, was dich in dieser Folge erwartet. Und zwar haben wir vier verschiedene Personen eingeladen, die alles digitale Nomaden sind und die Lebenshaltungskosten für ein Reiseland bzw. ein Reiseort hier vorstellen. Das heißt, wir haben extra natürlich darauf geachtet, dass es gute Länder sind bzw. Orte sind, die sich für digitale Nomaden eignen und dass die Lebenshaltungskosten nicht auf irgendwie Pauschalurlauber ausgelegt sind, aber auch nicht auf Backpacker, also ganz Low-Budget-Backpacker, die einfach nur reisen wollen, sondern halt wirklich auf Menschen, die von unterwegs aus arbeiten wollen, wie es digitale Nomaden eben tun. Das heißt, in dieser Folge bekommst du echt einen super Überblick über verschiedene Reiseländer, was sich da an Kosten erwartet und nebenbei auch ganz viele Tipps für verschiedene Länder, in denen du vielleicht auch deine Reise als digitale Nomade vielleicht starten möchtest. Deswegen sage ich jetzt gar nicht mehr, weil in der Folge wirst du da sehr, sehr viele Infos noch bekommen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.
Lebst du immer noch von Urlaub zu Urlaub?
Hangelst du dich immer nur von Wochenende zu Wochenende?
Willst du gerne mehr reisen und die Welt entdecken, aber bist durch deinen Job an einen Ort gekettet?
Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Sabina und Alex und wir reisen seit 2021 ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. Und das alles ist möglich, weil wir angefangen haben, online zu arbeiten.
Und wir haben eine gute Nachricht. Auch du kannst online Geld verdienen und dadurch ortsunabhängig, selbstbestimmt und flexibel leben.
Egal, was du gerade beruflich machst, auch als Anfänger in der Online-Welt kannst du erfolgreich vom Laptop aus Geld verdienen. Und das von überall auf der Welt.
Freu dich auf Tipps zur Online-Arbeit, Insights aus unserem Leben, Geschichten von anderen digitalen Nomaden und viel Motivation, sodass auch du schon bald ein ortsunabhängiges Leben in Freiheit führst.
Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast, liebe Anne. Du bist ja schon zum zweiten Mal da und du darfst heute den Anfang einer sehr besonderen Folge machen, die wir so noch nie hatten. Und zwar haben wir mehrere Gäste hier und wir dürfen heute über ein spezielles Thema sprechen, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber erstmal kannst du den Zuhörern, die dich hier noch nicht kennen, einmal sagen, wer du denn bist.
Ja, hi Alex. Schön, dass ich dabei sein darf, jetzt ein zweites Mal. Freut mich natürlich sehr. Ich bin Anne und war letztes Jahr tatsächlich selbst im Mentoring bei Sabina und Alex. Und bin seitdem als Freelancerin unterwegs, lebe ortsunabhängig zusammen mit meinem Mann. Also wir haben das zusammen gemacht und sind aktuell in Thailand. Und was mache ich gerade eigentlich so als Freelancer? Also angefangen habe ich so als virtuelle Assistentin und habe verschiedene Aufgaben dann übernommen, immer mehr geschaut, was meinen Interessen entspricht. Und mittlerweile hauptsächlich so im Social-Media-Bereich tätig, im Backoffice auch ein paar Dinge, die ich mache. Und ich habe noch eine Weiterbildung gemacht und da geht es so mehr so um Vertriebsgeschichten. Und letztendlich, bei euch im Team unterstütze ich euch ja auch für verschiedene Themen. Und unter anderem natürlich übernehme ich da auch die Zoom-Gespräche und schaue einfach, wenn Interessenten da sind, ob es passt grundsätzlich, ob sie sich das Mentoring vorstellen können. Genau, das ist so mittlerweile meine Haupttätigkeit. Und so viel erstmal dazu.
Ja, sehr cool und danke für den Einblick auch in die verschiedenen Aufgaben mal direkt. Also allein bei uns machst du Wochenzielabfrage, du supportest auch, du machst die Zoom-Gespräche. Das heißt, du hast in einem Jahr schon verschiedene Aufgaben bei uns bekommen. Also du hast so ziemlich genau ein Jahr bist du schon bei uns. Ich glaube, quasi direkt nach dem Mentoring haben wir auch angefangen zusammenzuarbeiten. Deswegen bist du seitdem auch Teil des Vollzeitreisenteams und führst dann eben inzwischen auch die Zoom-Gespräche, wo wir eben immer noch schauen persönlich, passt es überhaupt für die Person, passt das Mentoring zu uns, passt die Person zu uns, passen wir zu ihr, hat die 4 Monate Zeit, stellt sich das so vor, wie das, was wir auch machen. Deswegen bekommst du auch großes Vertrauen von uns, dass du halt sehr regelmäßig, immer zurückzahlst, so, das wollte ich sagen. Dementsprechend sind wir sehr froh, dich zu haben. Und heute sprechen wir aber nicht weiter, in diesem Fall über deinen persönlichen Weg, sondern in dieser Folge geht es ja um die Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern. Und du darfst hier den Start mit dem ersten Land machen. Und welches hast du denn mitgebracht für uns?
Ja, ich habe Thailand mitgebracht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und genau, das ist ja quasi jetzt hier so das Thema, also Thailand.
Ja, und, da schlägt das Herz höher direkt bei mir. Also ich glaube, die meisten Zuhörer wissen es auch. Wir sind halt auch sehr Thailand-Liebhaber, sehr viel da gewesen. Aber wir sind nicht die Kostentracker. Deswegen dachten wir, da seid ihr deutlich besser, weil ihr da, glaube ich, einen besseren Überblick einfach habt. Und auch gerade da seid vor allem, also jetzt gerade, während wir das hier aufnehmen, sitze ich in Finnland, du in Thailand. So entsteht auch ein Podcast. Und deswegen sehr cool, dass du da jetzt einmal zeigst, was man so als Digitalnomade für, ja, mit was für Lebenshaltungskosten man so in Thailand rechnen muss. Weil ihr, glaube ich, auch gerade einen sehr realistischen Lebensstil habt, muss ich sagen. Also von dem, wo ich auch sagen würde, ja, das passt für digitale Nomaden. So, das ist ja so, dass man wirklich gut arbeiten, gut leben kann. Kein Low Budget, kein Backpacking, darum geht es jetzt in dieser Folge nicht, sondern halt wirklich um ein realistisches Leben als digitale Nomaden, wo man eben nicht nur im Hostel schläft, aber jetzt auch nicht im Fünf-Sterne-Hotel auf Koh Samui, sondern eben so ein normales Leben mit der Arbeit im Gepäck.
Genau, so ist es. Wir sind, um genau zu sein, gerade in Phuket. Und ja, die Thailand-Liebe teile ich auf jeden Fall sehr. Wir lieben es ja hier auch. Sind auch schon das dritte Mal, vierte Mal, glaube ich, jetzt sogar in Thailand. Jetzt natürlich als digitale Nomaden, wie du selbst sagst. Und natürlich verändern sich die Kosten dann auch im Laufe der Zeit einfach. Und ja, soll ich direkt mal loslegen mit den Unterkünften? Yes.
Genau, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Unterkünfte sind immer interessant. Dementsprechend erzähl da gerne mal, wie es da aussieht.
Ja. Gerne. Also Unterkünfte tatsächlich jetzt hier auf Phuket haben wir, also ich kann ja einfach mal so einen Grobwert geben, also wir waren dieses Jahr schon mal in Thailand, im Januar waren wir in Krabi, da waren die Lebensunterhaltungskosten gerade für Unterkünfte ein bisschen geringer, weil wir in einem ja, schönen Bungalow waren, aber da war die Internetqualität auch nicht so gut und es war sehr dunkel, da war so waren es so ungefähr 350 Euro, aber es ist jetzt nicht die Regel, also deswegen an der Stelle schon mal, so günstig kriegt man es kaum noch, bis gar nicht. Es war auch ein Glücksgriff. Und jetzt hier auf Phuket ist es eher so, dass wir so ja um die 850 Richtung 900 Euro bezahlen. Aber man muss auch dazu sagen, man bekommt auch was für sein Geld. Also man hat eine ausgestattete Wohnung, wirklich mit Küchenzeile, mit einem schönen Wohn- und Essbereich, ein schönes Bad, getrenntes Schlafzimmer. Und ja, da muss man einfach sagen, da zahlt man dann auch gerne ein bisschen mehr. Und ja, absolut realistisch würden wir es auch einschätzen, dass man jetzt mittlerweile gerade so in so Touristengebieten, die auch sehr beliebt sind, einfach so mit, ja, sag ich mal, zwischen 800 und 900 Euro schon auch rechnen kann.
Genau. Ja, okay, cool. Danke für den Einblick auch darin, quasi, was man denn dafür bekommt, weil das meine ich, das ist halt genau das, was ich mit realistisch meine. Also klar, man kann auch am Anfang als in einem kleinen Bungalow starten mit einem Zimmer, wo es recht dunkel ist oder auch ohne Klimaanlage, all das geht. Aber so nach einer gewissen Zeit, wie du jetzt ja auch oder ihr auch, entwickeln die meisten sich einfach dahin, dass man eben sich auch über eine Wohnung irgendwo freut, wo man drin arbeiten kann, weil wir uns ja auch viel drin aufhalten. Das ist, muss man ja auch klar sagen. Man ist ja als digitale nicht von morgens bis abends die ganze Zeit unterwegs und erkundet Sachen, sondern verbringt eben auch Zeit mit seiner Arbeit. Und da ist es natürlich auch direkt nicht nur Wohnung, sondern Arbeitsplatz. Und 800 bis 900 Euro, sage ich mal, ist ja auch, wenn man das mit Europa vergleicht oder anderen Kontinenten, immer noch für den Standard, den man bekommt, sehr wenig für Kurzzeitvermietung. Wir sind ja im Touristenmarkt irgendwo drin. So ist es ja nicht, wir mieten jetzt für 2 Jahre eine Wohnung. Zum Beispiel unser Haus, vielleicht als kleiner Vergleich, in Chiang Mai haben wir ein Haus, wo wir 800 Euro bezahlen, aber das ist ein ganzes Haus halt mit 4 Zimmern, glaube ich, mit großem Wohnzimmer, mit Garten und so weiter. Das geht dann auch, wenn man halt quasi eine Base haben will, aber ansonsten ist das doch ganz gut mit 800 bis 900 Euro, speichern wir uns mal im Kopf, hier für eine schöne Unterkunft auf Phuket.
Genau.
Hast du noch weitere Sachen mitgebracht? Wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also gerade so, was den Transport angeht, habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht und mir so überlegt, okay, was ist jetzt relevant und wichtig? Und ich würde es einfach mal so ein bisschen aufschlüsseln. Tatsächlich ist es so, dass wir uns einen Roller geliehen haben für einen Monat. Nur ist es ja so, dass nicht jeder immer Roller fahren möchte oder auch kann, sodass ich da natürlich jetzt auch so ein paar ja, so Taxipreise mitgebracht habe natürlich. Aber ich würde jetzt erstmal zum Rollerleihen kommen. Gerade wenn man jetzt so für einen Monat leiht, dann kann man schon sehr gute Preise ja auch verhandeln. Wir haben jetzt hier in Phuket 70 Euro bezahlt, haben nochmal eine Kaution on top gezahlt, ich glaube 20 Euro. Aber sonst ein guter Preis. Im Prinzip wenig auch für einen Tag dann, wenn man es runterrechnet. Aber es gibt natürlich auch je nach Modell dann auch höherpreisige, sag ich mal, bis 150 Euro ist alles offen und sogar noch mehr. Aber ja, so 70, 80 Euro ist, glaube ich, ein realistischer Preis für einen Monat. Benzin ist hier auch recht günstig, so zwischen 2 und 4 Euro für einen vollen Tank, je nachdem, wie groß der Tank natürlich auch ist. Wenn man jetzt mal die Fähre benutzen möchte, also je nach Verbindung natürlich, kommt ja auch ein bisschen auf die Strecke an, die man zurücklegt, aber kann man schon so ab 10 Euro pro Person rechnen. Ja, so ein Grab-Taxi, also ist ja so dieses Standard, was man sozusagen immer nutzt in Asien, ist Grab, ist eine App und da ist es so, gerade für lange Fahrten, vielleicht mal vom Flughafen, habe ich mir mal so notiert, so 20 bis 30 Kilometer kann man so mit, ja, 25 Euro rechnen und für kleinere Fahrten natürlich schon so ab 1-2 Euro, also es ist wirklich sehr, sehr schön, man kann Grab super nutzen. Auf den Inseln, muss man sagen, ist es ein bisschen schwieriger, ja, gerade was so, genau, so Koh Samui angeht, da waren wir ja letztes Jahr im Dezember auch schon als digitale Nomaden, da war es nicht so einfach, aber sonst zur Not kann man auch immer die Unterkunft fragen, gibt's auch immer gute Möglichkeiten, dass man da mit denen spricht und ansonsten 1-2 Goasia kann man auch super nutzen als Plattform, um da einfach ja zu vergleichen, was man dann ja nutzen möchte, wenn man jetzt innerhalb des Landes reist. So Inlandsflüge, kann ich mich erinnern, haben wir auch schon gemacht. Das sind dann so um die 50 Euro pro Person. Das muss man aber auch natürlich sehen, je nach Strecke und wo man dann auch hin möchte. Genau.
Ja, cool. Also dann würde ich sagen, die meisten fahren halt Roller, ist schon so. Gerade Paare, die fahren schon meistens. Deswegen rechnen wir 70 bis 80 Euro plus ein bisschen Sprit. Und sagen wir mal, eine Fährfahrt im Monat plus einmal vom Flughafen sind vielleicht bei 100 bis 120 Euro für zwei Personen dann und eine Einzelperson, wenn die dann, glaube ich, Grab fahren würde, wäre dann vielleicht bei 80, 90 oder sowas, würde ich sagen, vielleicht, wenn sie mal Grab fährt. Deswegen haben wir das auch schon mal, dann sind wir bei knappen 1000 Euro, rechnen wir es jetzt mal für zwei Personen mit Unterkunft und Transport. Okay.
Mhm. Genau, sonst ja, SIM-Karte ist ja auch nicht wichtig, ist ja auch nicht unwichtig, so rum. Ja, können wir auf jeden Fall so 7-Eleven empfehlen. Das sind ja hier diese kleinen Märkte, wo man sonst auch so alltäglichen Sachen kaufen kann. Da kriegt man eine SIM-Karte auch schon für einen Monat, natürlich nach Vorlage des Reisepasses. Also ist auch wichtig zu wissen. Mhm. Haben wir jetzt so für 30 Tage unlimited, haben wir jetzt 27 Euro bezahlt. Man kann eigentlich so sagen, ja, so zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem, was man haben will. Man kann natürlich auch kleinere Datenpakete nehmen, wird dann natürlich günstiger. Ja, wir haben jetzt Unlimited genommen, weil es auch keine andere Möglichkeit gab zu dem Zeitpunkt, als wir da aufgeschlagen sind. Der Rest war irgendwie weg, keine Ahnung, vergriffen. Aber ungefähr so kann man denn damit auch rechnen. Natürlich kann man auch am Flughafen sich schon eine SIM-Karte holen. Allerdings muss man da auch ein bisschen aufpassen, was man dann sich kauft und wie groß das Datenpaket auch ist. Da würde ich tatsächlich immer so ein bisschen die Augen aufhalten, würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen. Also wäre auch eine Option.
Genau. Ja. Und da ein kleiner Tipp von mir vielleicht auch noch. Wir haben, wir nehmen immer AIS. Das gibt's leider nicht bei 7-Eleven, deswegen ist das ein bisschen aufwendiger. Man muss dann quasi zu diesen AIS-Shops, diese grünen sind das, gehen. Und da zahlen wir, glaube ich, am Anfang 9 Euro. Und danach jetzt, ich kann das monatlich per App sogar aufladen, auch ganz cool zu wissen, da muss man da nicht jeden Monat hinfahren, zahlen wir nur 7 Euro für Unlimited. Das geht tatsächlich auch. Aber es ist natürlich ein bisschen unkomfortabler, weil man dann erstmal irgendwie so einen Shop aufsuchen muss. Aber danach in der App, das war für uns noch ein Gamechanger, dass wir da wussten, okay, wir müssen nicht immer zu 7-Eleven, können gleichzeitig eben dieses Angebot wahrnehmen, sodass es dann geht. Aber ich würde mal sagen, dann bleiben wir da im Schnitt mal bei 20 Euro im Monat vielleicht für Internet, sodass wir dann bei 1020 wären mit Internet.
Genau. Ja, so kommen wir zum auch wichtigen Punkt, Essen. Essen müssen wir alle, wir lieben Essen, nur an dieser Stelle. Finde ich, sollte man auch gar nicht so sparen dran. Also ja, klar, wir lieben es auch mal auf den Nachtmarkt zu gehen und auch die Thai-Küche. Klar gönnt man sich hier und da auch mal vielleicht eine Pizza oder so. Es kommt immer natürlich ganz drauf an, was man möchte und vor allem auch, was man für eine Ernährungsform auch hat. Wir sind Vegetarier und haben es dadurch natürlich auch immer ein bisschen schwieriger, wobei ich sagen würde, in Thailand ist es nicht schwierig, vegetarisch zu essen. Also man kann alles auf der Karte auch vegetarisch bestellen oder Tofu dazu bestellen, ist gar kein Problem. Sodass wir das einfach mal so hochgerechnet haben, Frühstück, Mittag, Abendessen, pro Person zahlt man dann so 10 Euro. Also zahlen wir aktuell 10 Euro mit wirklich allem mit allem. Also Frühstück muss man dazu sagen, machen wir immer in der Unterkunft. Wir gehen mal auch frühstücken, aber größtenteils in der Unterkunft. Mhm. Ja, und Mittagessen gehen wir eigentlich immer auswärts und Abendessen. Je nachdem, ob wir mittags schon essen waren, dann gehen wir abends nicht mehr oder andersrum. Und dann haben wir immer auch noch eine Kleinigkeit da für einen Abend. Oder je nachdem, wenn wir viel zu tun haben, viele Aufträge haben, dann essen wir auch mittags mal in der Unterkunft und gehen eher abends raus. Genau, deswegen würde ich sagen, so mit Wocheneinkauf und allem drum und dran ist es trotzdem so, dass man so 10 Euro pro Person pro Tag rechnen wir jetzt sozusagen ein und geben wir auch aus. Genau.
Okay, cool. Und wenn man natürlich, du hast es gerade gesagt, ihr seid Vegetarier, das heißt Hummer und Steak und sowas fällt weg. Bei uns ist es genauso. Da gibt es in Thailand auch sehr, sehr teure Sachen, sehr hochwertige Sachen, gerade in den Touristengegenden. Zahlt halt auch irgendwie 30 Euro für ein Steak. So bei uns ist es eben auch so, wir sind auch Vegetarier, aber natürlich nicht alle. Dementsprechend kann man natürlich auch sehr viel mehr Geld ausgeben. Auch eine Pizza zum Beispiel kostet in Thailand, wenn du zum Italiener gehst, sogar gar nicht so wenig. Also da zahlt man schon auch auf 10 Euro oder so. Deswegen, klar, es gibt auch noch Open-End, also nee, es ist nach oben hin offen, so wie viel Geld man ausgeben will, aber dann, sage ich mal, zahlt ihr 600 Euro zusammen pro Monat für Essen, sodass ihr dann zu zweit bei 1620, sagen wir mal, wert. Kommt da noch irgendwas an Kosten dazu, was man so in Thailand regelmäßig hat?
Ja, also sind jetzt erstmal so die Kosten, die man eigentlich hat. Aber natürlich, wenn man jetzt Ausflüge machen möchte oder irgendwelche Aktivitäten unternehmen möchte, dann kommen natürlich auch noch da Kosten dazu. Da habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, was vielleicht ganz interessant wäre. So Aussichtspunkte oder Tempel oder auch so Naturdinge, die man unternehmen kann, so wie Wasserfälle anschauen, sind in der Regel kostenlos. Klar, kann auch immer mal sein, dass man einen kleinen Eintritt zahlt, aber es sind in der Regel so 2,50 Euro pro Person, also 100 Baht. Ja, aber kommt wirklich ganz drauf an, wo man dann ist. So umliegende Inseln, wenn man die machen möchte, gerade mit so einem Longtailboot, sieht man ja auch viel in Thailand, dann ist es zwischen 40 und 50 Euro, also 20 bis 25 Euro pro Person. Aber es kommt natürlich auch ganz drauf an, auf welche Insel man fährt, wie viele Inseln dabei sind. Das kommt auch auf den Anbieter an, wie gut man verhandeln kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch noch nach Luft nach unten. Genau, aber es ist jetzt einfach mal so grob zusammengefasst. Tauchausflüge, wenn man möchte, also wenn man jetzt Taucher ist, haben wir uns auch schon informiert, weil wir das eventuell auch noch machen wollen. Genau, sind so 100 Euro pro Person, also für zwei Tauchgänge zum Beispiel, kann man ungefähr einplanen. Ja, so Schnorchelzeug kann man sich ja aber auch super mieten, was dann ungefähr so 2,50 Euro pro Person sind, pro Stunde, finde ich eigentlich auch recht guter Preis. Ja, wenn man sich jetzt noch ein Kajak mieten will, Subs und so, solche Dinge kann man natürlich auch machen. Ein Kajak zum Beispiel kostet pro Stunde auch ab 2,50 Euro pro Person. So, wenn man sich so ein Sub jetzt nimmt, wenn man darauf mal Lust hat, dann wären es zum Beispiel pro Stunde ab so 8,50 Euro auch pro Person. Aber da kommt es natürlich ganz drauf an, ob man jetzt auch Wasser mag, ob man das überhaupt generell, aber für alle, die Wasser mögen, ist das eine gute Option. Generell so Fitnessstudio machen wir auch gerne. Wir gehen gerne ins Fitnessstudio. Wir haben jetzt gerade hier den Luxus, sage ich jetzt mal, dass es in der Unterkunft mit drin ist. Also wir haben ein kleines Gym, aber falls es jemand interessiert, ist es so, dass so pro Monat so ab 25 Euro pro Person zahlt, also auch sehr, sehr günstig. Ja, und so kleinere Dinge wie Massage mal geben lassen oder so, das sind dann meistens auch so zwischen 8,50 Euro und 13,50 Euro pro Person pro Stunde. Das kann man dann, wenn man mal Wellness machen will, mit hinzuziehen. Genau, und ich habe auch noch einen Coworking-Space jetzt mal mit in Betracht gezogen, für wenn man jetzt doch mal auswärts arbeiten möchte. Ich meine, wir arbeiten sehr gerne in der Unterkunft, vor allem wenn sie hell ist, weil wir hier alles haben. Wir haben unseren Schreibtisch, wir haben ein gutes Internet, wir haben unseren Kaffee, unsere Getränke und so weiter. Aber natürlich gehen wir auch gerne mal ins Café. Dann wäre es so, dass man für einen Kaffee so 2,50 schon auch zahlt oder mehr, je nachdem, was man dann bestellt. Aber so ein Coworking-Space, um da nochmal zurückzukommen, sind so ungefähr, was wir hier gerade auch um die Ecke haben. Das heißt Let's Work, hier in Phuket, in Rawai sind wir ja. Das kostet circa 13 Euro pro Tag. Was schon relativ viel ist tatsächlich für Thailand, aber da hat man halt auch die Möglichkeit, so extra so in so einen Zoom-Raum auch zu gehen. Also man muss da sich ein bisschen über die Preise informieren, je nachdem, was man natürlich möchte. Und 136 Euro wären es dann pro Monat. Also genau, kann man dann schauen, wie man es machen möchte. Ja. Das wäre dann auch noch eine Option.
Hier kommt einmal die Zahl 8. Cool. Danke für den Einblick auch jetzt zum letzten Punkt Coworking Space. Wir in Valencia, wo wir zuletzt waren, haben, da wären Day Passes zwischen 20 und 30 Euro auch gewesen, also nochmal deutlich teurer. Dementsprechend, ja, 13 ist für Thailand schon auch recht viel, aber für das, was man bekommt und verglichen mit anderen Ländern, ist es dann auch schon echt gut. Deswegen cool, dass du das aufgestellt nochmal hast. Das heißt, ich sag mal, mit Tauchen sind wir bei 100 Euro pro Person extra. Dann hast du den Coworking Space, ich sag mal, dreimal im Monat gehst du noch in den Coworking Space, dabei sind 40 Euro, sind wir bei 140, plus ein paar Aktivitäten und so weiter, würde ich sagen, sind wir bei 200 pro Person nochmal extra, weshalb wir da von den 1,6 vorher so bei 2000 Euro für zwei Personen dann wären, inklusive Tauchen. So, hast du noch irgendwas an Kosten dabei oder war es das schon im Grunde, was man so normal in Thailand ausgibt, wenn man als Digitalnomade lebt?
Nee, das ist es eigentlich tatsächlich soweit. Es kommt natürlich immer darauf an, was man selbst noch machen will oder was auch so die Bedürfnisse, sage ich mal, desjenigen sind. Visum ist ja gerade aktuell, Stand jetzt, natürlich 60 Tage. Das heißt, du kannst einreisen und hast erstmal keine Kosten für 60 Tage. Natürlich kommt es dann, wenn man jetzt länger bleiben möchte, muss man dann auch nochmal Visumkosten mit hinzuziehen. Das sind meistens so roundabout 35 Euro, glaube ich, oder 40 knapp. Aber ja, sowas wäre dann noch vielleicht extra. Aber wie gesagt, da muss man immer schauen, was so die Bedürfnisse sind, wie lange man auch bleibt und genau.
Cool, okay. Das heißt, dann sind wir da quasi sehr gut mit 2000 Euro inklusive Tauchen am Ende abgeschlossen. 1000 Euro pro Person für ein Leben, das sehr angenehm ist, wo man halt wirklich jetzt plant, mal auf eine Insel zu fahren, eine Inseltour mit Tauchen, mit Aktivitäten und so. Also jetzt nicht irgendwie, ich sitze nur in meiner Wohnung rum, sondern habe da auch Fitnessstudio, muss man halt sagen, ja, deswegen zahlt ihr vielleicht auch eben den Preis und nicht eben 500, weil das eben damit drin ist. So, und mit dem Coworking Space haben wir jetzt mit drin. Das heißt, ein echt gutes, schönes Leben auf Phuket für 1000 Euro pro Person. Das gibt's nicht unbedingt in allen Regionen der Welt. Dementsprechend danke für den Einblick und da kann sich der Zuhörer oder die Zuhörerin hier jetzt auch mal vorstellen, was einen dann eben so erwartet jetzt zu zweit. Klar, alleine wäre es dann vielleicht ein bisschen mehr, dann würde man aber vielleicht ein günstigeres Apartment nehmen. Dementsprechend kann man sich das ja für sich selbst ein bisschen ausrechnen, was da auf einen zukommen würde. Aber so ist das auf jeden Fall ein sehr cooles Bild, dass du hier dann den Zugang gezeichnet hast. Und deswegen, dann sag doch auch gerne mal, wo man dich bzw. euch findet und was bekommt man von euch? Was teilt ihr? Was habt ihr für Präsenzen?
Ja, also wir sind einmal auf Instagram, wo wir relativ täglich oder recht, ja doch täglich eigentlich aktiv sind. Klar gibt es auch mal Tage, wo man weniger aktiv ist, wo wir unsere Follower mitnehmen und einfach so einen Einblick in unser Leben geben. Einfach wie es so ist, als Digitalnomade auch zu reisen, aber auch zu arbeiten. Auch Tipps natürlich zu teilen zu den Orten, wo wir sind, ist ja auch nicht unspannend. Gerade wenn es so auch, wie du jetzt gerade ja auch die Folge aufnimmst, um Kosten geht oder eben um sämtliche andere Tipps, die man auch vielleicht noch hat, wenn andere digitale Nomaden zuschauen oder eben auch Reisende. Genau, und man findet uns unter anker_und_mehr, genau, bei Instagram oder eben auch auf unserem Reiseblog ankerundmehr.com, wo wir eben auch Reisetipps teilen, wirklich authentische Reiseberichte auch schreiben zu unseren Erfahrungen zu den Ländern, aber eben auch Tipps für digitale Nomaden weitergeben, eben auch Cafés teilen, Unterkünfte teilen, also all diese Tipps, die man als Digitalnomade auch einfach wissen muss, genau, da findet man uns auch.
Vielleicht ergänzend von mir, weil ich es ja weiß, auch motivierenden Content habt ihr eben auch, muss man auch dazu sagen. Also ihr seid selbst sehr interessiert an Thema Mindset und sowas, deswegen auch das teilt ihr immer wieder auf eurem Instagram-Account, wo man einfach, glaube ich, ein paar Gedankenanstöße definitiv mitnehmen kann und ihr eben auch Inhalt aus eurem Arbeitsalltag als digitalen Nomaden auch teilt und auch auf eurem Blog habt ihr auch Infos zur Amex, wenn ich mich nicht ganz täusche, die ja auch für viele Reisen interessant sein dürfte. Das heißt, auch sowas bekommt man dann auf eurem Blog. Ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes, dass die Zuhörer euch sowohl auf Instagram unter Anker und mehr als auch auf eurer Website ankerundmehr.com auf jeden Fall finden können.
Genau, richtig. Siehst du, ganz vergessen. Genau, wir sind ja, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und auch Mindset eben sehr weit vorn und unterstützen das einfach total und sind auch der Meinung, dass mit Mindset einfach alles steht und fällt. Einfach ist es so. Denn Erfolg kommt dadurch, dass man eben gutes Mindset hat und auch in, herausfordernden Zeiten eben nicht den Kopf in den Sand steckt. Das ist einfach sehr wichtig und genau, das teilen wir unter anderem auch.
Sehr guter Abschluss, würde ich sagen. Deswegen, Anne, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du die Lebenshaltungskosten in Thailand geteilt hast. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Ja, vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht und danke, dass ihr zugehört habt.
So, und an dich, lieber Zuhörer, es geht gleich weiter mit dem nächsten Reiseland oder Reiseort. Deswegen bleib dran und dann hast du gleich den nächsten Gast hier zu hören. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast, liebe Lisa. Du kannst Hallo. Dich gerne einmal vorstellen, bevor wir gleich mit dem eigentlichen Thema weitermachen, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen. Stell dich doch einmal den Zuhörern nochmal vor.
Genau. Hallo an alle zusammen. Ja, ich bin die Lisa. Normalerweise sitze ich auch nicht allein hier, sondern mit meiner tatsächlich Verlobten mittlerweile, mit der Birgit. Die ist aber gerade im Kundencall, darum mache ich das heute alleine mit dir und mit euch allen zusammen. Kennen könnte man uns vielleicht von Moment Captures, von unserem Reiseaccount. Da, glaube ich, kennen uns die meisten her, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wir gehen dann noch später tiefer auf das Business und so weiter ein. Genau.
Ja, absolut. Du kannst trotzdem mal in Kurzform schon gerne sagen, was ihr beruflich macht. Also wir sprechen gleich über die Reisekosten, so ein bisschen auch aus Perspektive eines digitalen Nomaden oder von digitalen Nomaden. Deswegen sag da ruhig gerne mal, was dich denn zur digitalen Nomadin macht oder euch.
Ja, genau. Also angefangen alles vor 5 Jahren schon, sind wir schon lange unterwegs mittlerweile. Angefangen eben mit dem Reiseaccount, aber mittlerweile haben wir auch uns ein Business aufgebaut. Eben aufgrund, dass wir so viel mit Insta und Social Media zu tun hatten, haben wir uns unsere Firma Buzzhub Media, heißt die, aufgebaut. Da geht's rund um Social Media quasi, Social Media Management für andere Firmen, Instagram-Strategie, machen aber auch Grafikdesign und für Werbeanzeigen quasi, für auf Facebook oder Instagram Werbeanzeigen, die Creatives, und dadurch, dass wir eben zu zweit sind, können wir uns das aufteilen. Birgit macht eben den kreativen Part, ich eher den Strategie-Part, und so ist das unser Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal. Und nebenbei haben wir eben, wie gesagt, den Reiseaccount, wo wir Kooperationen natürlich auch machen, aber auch digitale Produkte verkaufen. So splittet sich das so in vielleicht so 80-20 bei uns auf. Das machen wir so hauptberuflich mittlerweile.
Sehr cool, was ihr euch aufgebaut habt, weil es ja eben vor ein paar Jahren, wie du selbst gesagt hast, noch anders aussah, und so kann das Ganze eben gehen in der Online-Welt. Deswegen sehr cool dafür, dass die Menschen auch so ein bisschen wissen, okay, was machen denn jetzt wieder andere digitale Nomaden? Wir hatten ja schon eine ganze Folge zusammen, auch da gerne einmal reinhören mit den beiden, mit Lisa und Birgit. Aber jetzt sprechen wir dann mal, würde ich sagen, über die Reisekosten. Da kannst du gerne einmal sagen, über welches Land bzw. welchen Ort du insbesondere sprichst, und dann mal erklären, so was an Kosten so auf einen dazukommt.
Genau, wir sprechen heute über Kuala Lumpur. Also man könnte natürlich das ganze Land betrachten, Malaysia, aber ich denke, für digitale Nomaden ist Kuala Lumpur einfach so ein Riesen-Hub in Asien. Und dadurch, dass wir mehrfach schon dort waren, Anfang des letzten Jahres 2 Monate und dann wieder nochmal 3 Monate dieses Jahr auch schon, sprechen wir darüber. Und da gibt es natürlich viele Punkte. Das erste wäre wahrscheinlich das Visum, und das ist das Beste für uns Deutsche, dass wir da 3 Monate einfach mal kostenlos hinfahren können. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ist anders wie in anderen Ländern.
Ja, genau. Sehr praktisch.
Voll. Soll ich gleich weitermachen mit den anderen Kosten oder hast du irgendwas anderes vor?
Nee, das unterschreibe ich so. Also ich weiß, in Südostasien, gerade in Europa, ist natürlich sehr leicht, aber in Südostasien muss man immer auf die Visa achten. Die sind sehr unterschiedlich, sowohl vom Aufwand als auch von den Kosten her. Deswegen, ja, sehr cool, dass du damit gestartet hast.
Genau. Und ich würde sagen, der größte Punkt wahrscheinlich für alle ist die Unterkunft. Das ist natürlich immer unterschiedlich, ob man das Ganze alleine macht oder ob man da zu zweit reist. Also ein großer Punkt. In Malaysia generell, Kuala Lumpur ist nicht ganz so günstig. Also da gibt es definitiv günstigere Länder in Asien. Aber wir haben zum Beispiel so im Durchschnitt so zwischen 700 und 800 € für die Unterkunft im Monat bezahlt. Eben, wie gesagt, zu zweit. Allerdings muss man auch sagen, wir gehen natürlich als digitale Nomaden nicht in einfach nur ein One-Bedroom Apartment, wo keine Küche drin ist, sondern wir schauen schon Küche, dann vielleicht im Optimalfall sogar ein zweiter Raum, weil wir einfach auch viele Calls mit Kunden haben, dass wir das parallel machen können. So sitzt auch, wenn ein umfunktioniertes Schlafzimmer, dann ich im Schlafzimmer und Birgit im Aufenthalt- oder Wohnbereich quasi, und so kommt es zustande. Wenn du natürlich ein günstigeres, findest natürlich auch was günstigeres mit einfach nur im Bett, und dann kannst du das in Kuala Lumpur natürlich auch machen alleine.
Ja, es ist ja auch, genau deshalb haben wir euch auch hier in diese Folge mit reingeholt, weil ihr eben auch arbeitet, und die meisten Zuhörer von uns, die wollen eben auch Reisen mit Arbeit verbinden. Dementsprechend ist halt ein Hostel-Life nicht lange Zeit realistisch, wenn man wirklich auch Geld verdienen möchte, genau aus den genannten Gründen. Deswegen kann ich es komplett unterschreiben. Und wir selbst hatten in Kuala Lumpur auch so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ich sagen muss, gibt es auch sehr viel Angebot. Deswegen finde ich absolut realistisch deine Einschätzung. Habe ich ähnlich gesehen, und da finde ich es auch echt ganz gut mit den Unterkünften. Also was sie an Angebot haben zu dem Preis, den man dann bekommt. Also ich finde, da kann man nicht so wirklich meckern.
Nee, das stimmt. Also vor allem auch sehr moderne Unterkünfte. Und ja, da ist meistens natürlich in so einem Condo ein Gym und Pool dabei. Das, wo wir dann hier zum Beispiel, wo wir jetzt sind, in Thailand extra zahlen müssten. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, Essen ist wahrscheinlich der zweite größte Punkt, was man so an Geld ausgibt. Hier unterscheidet sich natürlich, ob man allein ist oder zu zweit. Wir waren einerseits viel auf Streetfood-Märkten, gibt verschiedene Viertel in Kuala Lumpur, wie jetzt Little India oder Night Markets, wo man natürlich für 5 Euro pro Person auf jeden Fall sehr, sehr gut essen kann. Westlich essen, nenne ich es jetzt mal, also mal eine Pizza oder einen Burger, da zahlt es auf jeden Fall schon mehr. Da haben wir so im Schnitt so 30, 35 Euro mal ausgegeben. Aber so, wir haben einen guten Mix, würde ich jetzt mal sagen. Wir kochen dann auch ab und an mal daheim, vor allem Frühstück, weil das westliche oder deutsche Frühstück geht uns sehr ab auf Reisen, drum doch mal Sauerteigbrot vom Bäcker, wenn es einen gibt. Drum, wir haben da tatsächlich 700 Euro so im Schnitt ausgegeben für uns beide zusammen. Also das wäre natürlich nur 350, wenn du Alleinreisender bist. Und ja, genau, da, guter Mix von allem drum und dran dabei.
Cool. Kannst du da, weil du oder ihr selbst in Thailand seid, so ganz kurze Einschätzung, ist Thailand da eher günstiger, was das Essen angeht oder Malaysia, Kuala Lumpur?
In Gesamtpreis würde ich sagen, ist Thailand billiger. Was wir aber schon beobachtet haben, jetzt zum Beispiel hier auf Koh Lanta westlich essen, ist hier günstiger. Also hier kann ich auf jeden Fall für 20 Euro zu zweit Pizza essen gehen. Aber die Local Foods, sage ich jetzt mal, das ist pro Gericht eher ein bisschen teurer, dadurch, dass das Ganze eher bei Little India sehr, 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 sehr günstig ist. Und ja, da zahlst in Thailand jetzt ein bisschen mehr. Die sind da auf Touristen schon ein bisschen besser abgestimmt und verlangen da auf jeden Fall auch mehr. Aber im ganz Gesamtpaket würde ich sagen, zahlen wir aktuell fürs Essen hier in Thailand pro Monat weniger als in Kuala Lumpur.
Alles klar.
Ja, und ansonsten, vielleicht als kleiner Funfact nur zum Food hinterhergeschossen, Alkohol ist in Kuala Lumpur, Malaysia sehr, sehr teuer. Also da ist die Steuer sehr teuer. Ich weiß nicht, wir als Bayern trinken natürlich nie Bier, ist ja klar. Da ist das vielleicht dann auch nochmal zum Erwähnen. Aber da kann man für so eine Dose Bier schon mal 4 Euro ausgeben. Also das ist tatsächlich enorm im Gegensatz zu anderen Ländern, aber nur so als nebenbei. Ja, und dann, was ich noch aufgeschrieben habe, Internet tatsächlich, weil es ist für uns als digitale Nomaden natürlich sehr, sehr wichtig. Muss man natürlich sagen, in die ganzen Unterkünfte gibt's überall super WLAN und es funktioniert zu 80-90% auch immer tippitoppi. Nur wir gehen einfach lieber auf Nummer sicher, haben unsere mobilen Daten, unsere SIM-Karte im Handy, können was mit dem Hotspot machen, wenn dann doch mal was nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich wieder sehr, sehr günstig, also vom teuren Alkohol zum günstigen Internet. Wir haben dafür 2 SIM-Karten und Unlimited Internet damals 19 Euro bezahlt und für das Top-Up, also dass man die SIM-Karte wieder auflädt, nur 14 Euro, also für 2 Leute, das heißt quasi 7 Euro fürs Aufladen oder 8 Euro mit der SIM-Karte für Unlimited für einen Monat und das ist, glaube ich, unschlagbar.
Ja, sehr cool. Und Internet ist ja nun wirklich eine Sache als Reisender ohne Arbeit. Ja, okay, kann man mit WLAN über die Runden kommen und ist ja auch kein Problem, wenn es einmal ausfällt. Aber als digitaler Nomaden, wenn man Calls hat oder Kundentermine oder irgendwas abliefern muss zum gewissen Zeitpunkt und dann das Internet halt mal ausfällt und du hast kein Backup, das will man nicht öfter haben, die Situation. Ich glaube, jeder hat sie vielleicht mal, aber öfter will man sie dann nicht haben. Dementsprechend, ja, ganz wichtiger Punkt auch.
Absolut, vor allem, wenn man das Ganze natürlich voll professionell macht und natürlich auch professionell rüberkommen will, dann ist es natürlich immer sehr, sehr essentiell, dass bei den Calls alles funktioniert. Ja, und als letzten Punkt tatsächlich für Kuala Lumpur habe ich mir Transport aufgeschrieben, weil, ja, wir sind in einer Großstadt, da kann man jetzt nicht mit dem Roller fahren. In Thailand haben wir unseren Roller für 75 Euro im Monat, aber hier geht es, oder ging schon, aber macht man natürlich nicht. Da greifen wir tatsächlich immer auf Grab zurück, also wie Uber kennen viele wahrscheinlich, also Taxi oder die MRT quasi, also die Metro, das funktioniert in Kuala Lumpur sehr, sehr gut tatsächlich. Wir haben am Schluss fast alles mit Metro gemacht, weil es tatsächlich schneller geht durch den Berufsverkehr oder den vielen Verkehr in der Großstadt, bist mit dem Grab oftmals länger unterwegs, als wenn ich mir einfach in die Bahn setze quasi. Und da zahlst pro Fahrt ungefähr, je nachdem wie weit du fährst, natürlich zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Und fürs Grab haben wir immer so im Schnitt so 5, 6 Euro bezahlt. Das kannst du aber natürlich dann wieder teilen. Das heißt, da bist du auch irgendwo bei 2,50 Euro. Also ein Ticken teurer, aber auch auf jeden Fall super, super billig. Mhm. Und wir haben tatsächlich, weil wir doch viel von A nach B und dann auswärts gegessen oder mal irgendwo anders nach Bukit Bintang ins Zentrum reingefahren sind oder sowas, haben wir da zu zweit 75 Euro ausgegeben. Und also für so 30 Euro kommst du auf jeden Fall in Kuala Lumpur sehr günstig von A nach B und überall hin. Und sehr sicher so. Also muss man auch dazu sagen, wir haben uns in Kuala Lumpur vor allem mit Grab auch sehr, 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 sehr sicher gefühlt.
Ja, cool. Und man muss ja auch sagen, so gerade die, ich weiß, das ist Bangkok, ich finde in Bangkok ist zum Beispiel Grab super teuer geworden. Und wenn du da halt irgendwie mal von Ort zu Ort so ein bisschen fährst, mal einen Tag, also da haben Sabine und ich auch immer gedacht, boah, krass, was hier an Geld zusammenkommt. So, Bangkok hat auch eine recht gute MRT oder, dann da ist es, glaube ich, ein bisschen anders. So, egal, auf jeden Fall ein Bahnsystem. So, und da kommen echt schon Kosten zusammen. Deswegen, wenn man das einfach gut in der Stadt nutzen kann, dass man jetzt nicht immer Grab nutzen muss, beziehungsweise das einfach ein bisschen günstiger ist, dann spart man sich da schon echt sehr viel Geld.
Ja, voll. Es waren jetzt auch für zwei Tage mehr, sind wir hochgeflogen nach Bangkok und waren auch wieder überrascht, vor allem kommend aus Kuala Lumpur vor ein, zwei Monaten, wie teuer Grab tatsächlich da oben ist. Es gibt ein paar andere Alternativen, aber trotzdem entweder verhandeln mit den Tuk-Tuks oder viel, in Anführungsstrichen, viel fürs Grab bezahlen. Ja, lustig, wie unterschiedlich Großstädte da sein können.
Ja, absolut.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich das Ganze jetzt nochmal aufgeschrieben, dass vielleicht auch super ist für manche, die es einfach so in Gesamtsumme hören wollen. Also die Unterkunft, wie gesagt, kann man sich ja nicht teilen. Also wenn wir davon die 800 Euro von uns jetzt ausgehen, aber dann alle anderen Kosten, so Essen, Internet und Transport auf eine Person runterbricht, kommst mit 1200 Euro tatsächlich wirklich gut für einen Monat um die Runden. Und da lebst du definitiv nicht schlecht in Kuala Lumpur.
Ja, ja. Cool. Das ist auch cool, dass du das nochmal zusammenfasst. Und ja, es ist ja auch, genau, also wenn man davon jetzt 1200 Euro spricht, werden jetzt vielleicht nicht alle sagen, boah, ist super günstig, aber da führt man eben gutes Leben mit. Und ich glaube, in Europa ist es schwieriger, also da kannst du nicht von 1200 Euro so leben und in vielen anderen Teilen der Welt auch nicht. Deswegen, uns hat Kuala Lumpur und Malaysia hat uns tatsächlich nicht so gut gefallen, hatte ich euch, glaube ich, sogar mal gesagt, aber Kuala Lumpur war so, wo wir denken, okay, da würden wir schon mal wieder hin zurückkommen. Gerade die ersten Wochen fanden wir echt schön. Irgendwann hat uns der Verkehr ein bisschen genervt, weil wir keine MRT-Anbindung bei uns hatten in der Ecke und wir immer auf die Grabs angewiesen waren und im Stau standen. Aber ansonsten können wir Kuala Lumpur absolut als digitalen Nomaden Ort empfehlen und sehr cool, dass man dafür 1200 Euro im Monat ein sehr gutes Leben führen kann.
Voll. Ich muss aber auch nochmal sagen, ich habe es nochmal ausgerechnet für uns beide zusammen. Das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Wir haben halt zusammen 1600 Euro bezahlt. Dann bist du halt nur bei 800 Euro pro Person, wenn du dir dann die Unterkunft teilst. Und ich finde, für 800 Euro im Monat, Das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Vor allem auch in einer etwas teureren Großstadt. Wenn du natürlich jetzt vergleichst mit den Kosten, die wir hier auf Koh Lanta haben, da ist das natürlich schon viel im Vergleich. Natürlich habe aber auch ein sehr luxuriöses, in Anführungsstrichen, Zimmer, Wohnung, wie auch immer, und esse sehr oft sehr gut auswärts und muss nicht oft selber kochen. Ist natürlich immer das, was man will, aber ja, genau, ist natürlich auch sehr individuell.
Ja, klar. Deswegen, und man muss aber ja auch sagen, also viele sind ja auch zu zweit unterwegs. Ist jetzt ja, klar, es gibt auch Alleinreisende, absolut, aber es gibt auch sehr viele, die zu zweit unterwegs sind, ob es Paare sind oder Freundinnen oder Freunde. Das gibt's ja alles. Dementsprechend hast du da, glaube ich, einen ganz guten Überblick geliefert, sodass man weiß, okay, das kommt da auf mich zu, weil alle Punkte, die du genannt hast, die braucht man eben als, also an die muss man denken als Digitalnomade. Dementsprechend danke dafür, aber bevor wir hier irgendwie weitermachen, kannst du natürlich nochmal sagen, wo man euch findet. Du hast es vorhin kurz schon angesprochen, aber teile da gerne nochmal ein bisschen mehr über euch, was man bei euch auch findet, eben nicht nur wo, sondern was ihr auf euren Accounts dann eben auch teilt.
Genau, ja, super gerne. Also wer sich erstmal für Reisen und für den ganzen digitalen normalen Lifestyle interessiert, der ist natürlich bei Moment Captures sehr gut aufgehoben, bei unserem Haupt-Instagram-Account. Da gibt's, wie gesagt, überwiegend Travel Inspo, aber auch Infos. Wir haben jetzt gerade erst unseren Koh Lanta Guide wieder gelauncht. Also wer da Infos braucht für, ja, der kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Und alles rund um Social Media, wer da was dazu lernen will oder Unterstützung braucht im Sinne von Social Media Management und so weiter, der kann gerne bei unserer Firma, bei Buzzhub Media, vorbeischauen. Und ich glaube, recht viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Da machen wir auch im Grunde, gerade sind wir kurz vorm Launchen vom digitalen Produkt, haben wir gelernt, dass das sehr, sehr gut ist, digitale Produkte zu haben mitunter. Genau, wie Instagram funktioniert und wie man Hooks richtig verwendet bei Reels. So im Groben, das sind wir, würde ich jetzt mal sagen.
Richtig cool. Dürfte für alle hier interessant sein. Dementsprechend verlinken wir das natürlich auch in den Shownotes. Und dann weiß man, dass man Reise bekommt, aber eben auch beruflich ist. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst, Lisa, und das so schön aufgeschlüsselt hast und den Menschen auch nochmal ein bisschen was mitgegeben hast. Deswegen danke, danke.
Ja, es war mir eine Freude, es war sehr, sehr schön und ich schicke liebe Grüße an alle raus. Servus.
Danke. So, und an dich, lieber Zuhörer, gleich geht's dann weiter mit dem nächsten Reiseland oder nächsten Reiseort und dann hören wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast, Nathalie und Lukas. Ihr seid tatsächlich die zweiten Gäste, die wir schon zum zweiten Mal begrüßen können. Wir hatten euch schon mal in Folge 49 dabei, wo ihr ausführlich über euren Weg, eure Geschichte erzählt habt. Aber frischt das gerne nochmal auf und stellt euch einmal vor, wer seid ihr?
Ja, zu dem Zeitpunkt von damals hat sich, glaube ich, noch einiges getan. Ja, ich bin Nathalie und mein Mann Lukas sitzt nebendran. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht als Zuhörer, aber ja, wir sind gestartet oder beziehungsweise ich bin Ex-Tourismuskauffrau und Bankerin. Und ja, wir wollten ausbrechen, wollten eigentlich nur eine Weltreise machen, sind jetzt letztendlich Auswanderer geworden und zurzeit leben wir in Indonesien und alles hat gestartet mit unserem Travel-Account Luna's Wayfair, wo wir die Welt bereisen wollten, aber in Südostasien stecken geblieben sind und mittlerweile stecken wir tief, tief, tief im Businessaufbau mit unserem Produkt oder mit Meilen weit voraus. Und ja, dazu später gerne mehr, aber jetzt erstmal noch du, mein Schatz.
Ja. Ich bin Lukas, ich bin ehemaliger Veranstaltungskaufmann und Recruiter. Und zu dem, was Nathalie gesagt hat, kann ich eigentlich nur noch hinzufügen. Bei Meilenweit voraus kümmern wir uns einfach darum, dass wir allen aus unserer Community Wege zeigen, wie sie genauso günstig die Welt bereisen können, wie wir es getan haben. Ja.
Ja.
Und dabei natürlich immer noch genug Komfort genießen können.
Ja.
Ja. Also im Grunde, also wer da reinhören will, in Folge 49 habt ihr es dann auch noch erklärt, quasi ihr habt auch zwei Accounts, einmal meilenweit voraus, wo es eben um Meilen geht, um Travel-Hacking, um günstig reisen, während ihr auf eurem Reise-Account ja einfach auch sehr coolen Content teilt, also mit den besten, den ich so kenne, von den Leuten, denen wir folgen. Wirklich
Danke.
Hochwertig, geiler Content, geiles Feeling, deswegen, das lohnt sich schon mal da. Heute seid ihr für ein anderes Thema da und zwar bringt ihr Reisekosten für ein Land mit. Und man kann sich jetzt vielleicht schon denken bei eurer Vorstellung, um welches Land es gehen kann, aber ihr dürft das Ganze mal auflösen.
Genau, wir leben überwiegend zumindest in Indonesien, weil wir sind einfach... Wie heißt es? We fell in love with the people and country. Hoppla. Und deswegen ist es ein super schönes Land zu leben. Die Menschen sind so herzlich und freundlich und es ist natürlich zudem auch noch relativ günstig. Ich denke, zu den Kosten kommen wir gleich noch. Wie günstig man hier tatsächlich leben kann, wir haben wirklich von sehr, sehr wenig, also ich rede hier von 5 bis 10 Euro am Tag bis mittlerweile 50 Euro im Worst Case gelebt und leben hier und fühlen uns hier einfach pudelwohl und ja.
Ja, cool. Das Land hat sehr, sehr viel zu bieten. Man kann hier schön tauchen gehen, man kann wandern gehen. Man hat eigentlich, was die Natur angeht, alles, was man braucht, außer vielleicht Schnee.
Schnee. Und ja, Berge haben wir auch.
Ja, ich meine, Indonesien hat 18.000 Inseln. Wir werden wahrscheinlich unser ganzes Leben brauchen, um das Land mal richtig zu bereisen. Aber ja, wir sind wirklich, we fell in love. Das trifft es ganz gut. Und deswegen sind wir hier auch jetzt eine längere Zeit geblieben.
Ja.
Ja. Cool. Wir haben auch mal ein Reiseranking gemacht von irgendwie allen Ländern, in denen wir waren. Indonesien hat sich mit Thailand bei uns die 1 geteilt. Dementsprechend kann ich das die Gefühle für Indonesien definitiv nachvollziehen. Genau, deswegen erzählt mal gerne, was braucht man, wie viel Geld braucht man, um in Indonesien so schwierig zu leben.
Ja.
Also ich würde mal bei der unteren Grenze anfangen. Mhm. Wir haben einen Monat lang auf Bali gelebt für 10 Euro am Tag. Inklusive war eine Unterkunft mit 4 Euro am Tag, inklusive Frühstück. Krass. Mittagessen, Abendessen gab es dann natürlich Reis mit Hähnchen und Gemüse, Local-Essen. Einfach, das findet man teilweise, wenn man sich ein bisschen von den touristischen Gegenden auch wegbewegt, für 50 Cent, 1 Euro. Und dann haben wir noch eine Gym-Mitgliedschaft gehabt und einen Roller haben wir noch gemietet. Und das alles für 10 Euro am Tag.
Ja.
Und das war so ziemlich die unterste Grenze. Das bedeutet allerdings auch, dass man da keine Klimaanlage im Zimmer hat.
Das nennen wir es einfach so, das waren die schwierigsten Zeiten. Und es hat uns aber auch, also ich muss wirklich dazu sagen, auch wenn es sich wahrscheinlich super wenig anhört, es hat uns an nichts gefehlt. Klar wäre es manchmal schön gewesen, wenn man irgendwie was Geileres zu essen gehabt hätte, außer jetzt irgendwie Indonesisch, was einem dann irgendwie dann doch irgendwo aus dem Hals rausgehangen hat. Ja. Aber ja, wir konnten ins Gym gehen. Es hat irgendwie 30 Euro im Monat oder so gekostet oder sogar noch weniger. Und der Roller haben wir mal bei unserer Roller-Lady einen guten Deal bekommen.
Cool.
Wenn wir dann von normalen Lebenshaltungskosten sprechen, würde ich sagen, mit 30, 40 Euro am Tag kommt man hier echt sehr gut zurecht. Da kann man dann auch Western-Essen genießen, auch mal ein paar Cafés besuchen tagsüber und vielleicht sich auch ein besseres Gym leisten, wo es ein bisschen sauberer ist.
Man muss dazu sagen, wir reden hier von Long-Term-Rental, also von Langzeitmiete. Ne? Also das kann man jetzt, ich denke, nicht direkt auf den Daily Price oder wenn man halt irgendwie nur eine Woche oder zwei hier verbringt, runterbrechen. Je kürzer, desto teurer wird es natürlich in der Regel, weil dann natürlich auch die Touristenpreise irgendwo ihren Weg finden. Aber wir mieten generell immer halt für Monat oder Monate und das drückt den Preis in der Regel natürlich dann auch noch mal ein bisschen.
Ist auch realistischer sogar für unsere Zuhörer dann. Klar, wir haben auch einfach Reisemenschen dabei, glaube ich, aber primär sogar auch Leute, die digitale Nomaden werden wollen, die so leben wollen wie wir und ihr. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch das Realistischere, dass man zumindest nach der ersten Euphorie, nach der ersten Schnellreisephase dann eben so ein bisschen gesettelter ist und vielleicht im Monatstakt reist. Und könnt ihr da mal so sagen, gerade auf Bali hat sich ja so ein bisschen entwickelt, was zahlt man da so? Also nicht low budget, sondern einfach so, wenn du jetzt irgendwie eine Wohnung haben willst, was kein Riesenpalast sein muss, aber eine Wohnung irgendwie mit zwei Zimmern, Küche, was sind da so die Preise aktuell?
Ich glaube, da haben wir gerade sogar ein ganz gutes Beispiel mit der Wohnung, die wir jetzt gerade, wo wir jetzt gerade seit einem Monat leben.
Anderthalb.
Ja. Also wir leben ein bisschen nördlich von Canggu, weil es da einfach ein bisschen ruhiger ist. Man hat noch ein bisschen mehr Natur, mehr Kultur noch und hier ist es einfach nicht so stressig und auch nicht so dreckig.
Ja. Und vor allen Dingen nicht so voll, wenig Traffic. Also wir können ja sagen, es ist Sese. Das ist quasi also neben Pererenan noch eine sehr ruhige, aber auch leider aktuell sehr bebaute Fläche, weil natürlich, man wird es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten merken, alles Canggu nördlich wird sich immer weiter, wie heißt es denn, developen. Wie heißt das denn auf Deutsch? Weiterentwickeln, genau. Hoppla, Entschuldigung. Und und das merkt man definitiv hier schon, aber es ist für uns einfach so eine richtig geile Balance einfach zwischen, du hast alles in 10 bis 20 Minuten Fahrweite, was jetzt Pererenan und Canggu angeht oder auch mal nach Seminyak oder nach Denpasar, je nachdem, was du halt machen willst oder machen musst. Und hier hast du halt aber auch deine Ruhe. Du kannst morgens am Strand spazieren gehen, du kannst in die Reisfelder gehen. Und wir zahlen hier jetzt für unser Apartment, also das kann man sagen, ein Zimmer-Apartment, aber mit getrenntem Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer mit Bad, 1.100 oder 1.200 mit Strom, dann 1.200 und ein paar zerquetschte im Monat für zwei Personen. Na, wenn wir das jetzt nochmal trennen, sind es 600. Ja. Und wir haben keine Kopfschmerzen mehr, wir haben keine Traffic vor der Tür, keine lauten Roller, wir haben hier Cleaning mit dabei, wir haben den Pool direkt vor der Tür und das war es uns in diesem Fall einfach wert, keine Kopfschmerzen mehr zu haben.
Klingt doch gut. Wir waren im August ja auch noch auf Bali, in Canggu, im Zentrum so richtig, oder Umalas halb, ganz bisschen raus aus dem Verkehr. Wir haben da auch 2.000 für die Villa gezahlt, also, und das war auch irgendwie zwei Schlafzimmer dann, aber jetzt kein Luxus, aber ganz schön, so, dass wir uns da wohlgefühlt haben, bis die Ratten kamen, bis wir Ratten im Haus hatten, leider, aber sonst, ja, also die Preise sind halt nicht, man lebt ja nicht wie ein Local, auch als digitaler Nomade lebt man grundsätzlich nicht wie ein Local, deswegen zahlt man immer noch irgendwo einen Touristenpreis und nicht denen, was Indonesier zahlen, dementsprechend ist es doch vollkommen okay, wenn man für einen guten Lebensstandard dann jetzt irgendwie 600 Euro pro Person zahlt, das ist ja in Europa definitiv nicht günstiger, kann ich euch sagen, hier in Valencia und auch mit mittlerweile in Deutschland, also wir denken teilweise noch an die alten deutschen Preise, die wir vor 5, 6 Jahren bezahlt haben, aber die sind ja auch nicht mehr so. Dementsprechend ist doch gut, dann haben wir da quasi die 600 Euro pro Person als Paar vielleicht, weil viele ja auch zusammen reisen. Deswegen, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt.
Ja.
Das ist auch uns eine ganz wichtige Sache, weil letztendlich, egal wo wir unterkommen, als Nomaden möchten wir uns dennoch irgendwo zu Hause fühlen. Und deswegen ist es für uns auch echt wichtig mittlerweile, dass wir in jeder Unterkunft, die wir länger als einen Monat beziehen, wirklich all das finden, was wir brauchen. Das Einzige, was uns halt aktuell noch fehlt, ist ein Büro. Das wäre noch ganz schön.
Das wäre top.
Aber letztendlich, ich würde sagen, ja, mit so 1.200, 1.500 Euro im Monat kann man hier echt extrem gut leben. Ich nenne diese Anlage, wo wir hier leben, immer Little Santorini. Weil wenn du hier rausgehst, siehst echt aus, als wenn du in Griechenland wärst. Du hast echt einen coolen Pool. Du bist direkt in der Nähe von allem, was du brauchst, und in der Wohnung haben wir auch alles, was wir brauchen.
Wir haben eine eigene Couch und einen Fernseher,
sind hallo. Knapp 50 Quadratmeter, das ist ein fairer Preis.
Ja, aktuell, ja. Definitiv, absolut. Und es ist alles neu, also
ja.
No regrets sehr cool. An dieser Stelle. Ja.
Also gut wohnen kostet 600. Könnt ihr mal sagen, was ihr jetzt so inzwischen für Essen ausgebt? Ich denke, ihr esst nicht mehr nur noch Reis mit Hähnchen. Was gibt man so am Tag aus? Dann können wir das einmal hochrechnen, dass wir so auf so ein Monatsding kommen. Wir hatten jetzt auch noch Kuala Lumpur zum Beispiel schon hier drin. Da waren es irgendwie dann im Monat, je nach Paar oder Einzelperson, 1.200 für eine Einzelperson und 800 für ein Pärchen, also wenn man dann sich die Kosten teilt. Ich glaube, dass Bali ein bisschen drüber, weil Kuala Lumpur da ein bisschen günstiger noch ist, was die Gegend angeht einfach, aber sag mal gerne so was man für Essen so ausgibt am Tag. Also ich sag mal, westlich frühstücken lieben wir alle, glaube ich, dann irgendwie local Mittagessen und abends nochmal normal irgendwie essen, worauf kommt man da so ungefähr?
Also ich würde sagen, da landest du bei 20 Euro, 20, 25 Euro. Was natürlich auch viel ausmacht, ist, wie gut man sich halt einfach mit den Restaurants und Cafés vor Ort auskennt. Weil letztendlich, wir sind auf Bali und da hast du teilweise ein Café, das genauso gut ist wie das Café nebendran, aber die Preise sind nur bei der Hälfte. Mhm. Und das kristallisiert sich auch gerade ganz schön raus. Also du merkst wirklich, dass einige Cafés wirklich die Preise in die Höhe treiben. Natürlich immer noch genug Umsatz machen, weil Bali bleibt Bali. Du hast hier sehr viel Tourismus und Kunden. Aber es gibt auch einige Cafés, wo die Preise einfach niedrig bleiben und die Betreiber machen immer noch genug Umsatz. Deswegen, ich würde sagen, du kannst wirklich, wenn du dich hier sehr gut auskennst, mit 15 Euro einen sehr geilen Tag haben, was Essen und Trinken angeht. Und wenn du
wenn du es ein bisschen dekadenter haben möchtest, dann sind wir auch bei 30.
Ja.
Also sagen wir, ein guter Schnitt von 20 Euro, wie Lukas auch schon am Anfang gesagt hat. Wir kochen, oder wenn ich mal die Muße dazu habe, kaufen wir halt auch local ein. Da bist du mit so einem Einkauf bei 20 Euro oder 30 Euro und der hält dann auch eine Woche. Also das kann man halt on top auch noch machen, wenn man jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie rausfahren will, irgendwie dreimal oder zweimal, je nachdem, wie oft man dann eben isst. Das kann man eben auch noch machen, deswegen würde ich es auf einen guten Schnitt von 20 Euro setzen.
Ja. Das ist auch das Coole hier, weil letztendlich, du hast ja die Möglichkeit, hier auf Bali guten Kaffee zu kaufen, du hast die Möglichkeit, dir dein eigenes Brot zu kaufen, Avocado, Tomate, Ei, so, und dann hast du genau das, was du im Kaffee auch bestellen würdest und machst es dir einfach morgens und abends selbst. Und wir haben es halt teilweise auch so gemacht, dass wir dann mittags echt eine riesige Portion oder zwei Portionen gegessen haben, weil wir halt einfach morgens und abends uns alles selbst gemacht haben.
Ja, cool. Gut, dann hat man da jetzt auch einen guten Einblick bekommen. Man kann trotzdem eben auch kochen, auch wenn es Grab gibt zum Bestellen und Essen gehen. Sehr viele Möglichkeiten. Sagen wir 20 Euro pro Person war das jetzt, ne?
Ja.
Genau, das heißt, da haben wir dann 600 plus die Miete, sagen wir mal 600 pro Person. Das sind wir bei 1,2. So viel kommt tatsächlich auch gar nicht mehr dazu. Was zahlt ihr für einen Roller aktuell auf Bali?
Oh, das muss ich gerade mal runterbrechen. Also wir zahlen jetzt für anderthalb...
Kannst du auch den Monat sagen oder so? Ja, genau. Oder
anderthalb Monate, 3,7 Millionen, 16.600.
200 Euro ungefähr, ne?
Ja, ich sag mal so 90 Euro. Also wir haben aber auch jetzt ein größeres, also wir haben jetzt kein Scoopy mehr. Wir haben uns jetzt noch ein PCX gegönnt. Und da bist du so im Monat bei 90 Euro. 90 bis 100. Ich denke, wir haben einen sehr guten Deal. Ich bin da immer sehr, sehr hinterher mit dem Verhandeln. Was man natürlich hier auch machen kann bei Langzeitmieten oder generell schon ab einem Monat, vielleicht auch schon ab 2-3 Wochen.
Aber das kann man nicht nur, das sollte man
sogar. Das sollte man sogar tun, ja. Also große Einladung dazu, immer zu verhandeln, nicht beim ersten Mal zuschlagen. Und so kann man den Preis definitiv auch drücken.
Ja, wir werden dieses Mindset vom Broke Backpacker nie los. Letztendlich ist es so, wir vergleichen wirklich bei allem, was eine bisschen größere Investition ist, 5 verschiedene Anbieter. Und das dauert dann halt auch mal 1-2 Stunden. Aber am Ende sparst du dir halt wirklich einen guten Betrag. Und von daher, ich würde sagen, mit einem Scoopy, da kannst du mit 60 bis 70 Euro im Monat
vielleicht sogar noch weniger.
Ja, okay, sagen wir mal, dann sind wir bei 1235 pro Person, wenn wir den Scoopy mal auf 2 teilen. Und dann Internet, wissen wir glaube ich alle, es kostet irgendwie 6 Euro oder sowas.
Weniger sogar, teilweise, also 25 Gigabyte, ich habe es mal gerade hier noch aufgeschrieben, kriegst für 3 Euro.
Ja, okay.
Das reicht.
Und 25 GB. Genau. Ja.
Wir nutzen aber auch immer die Local SIM von Telkom Cell. Also egal, wo wir hinreisen, wir gehen wirklich direkt in die Stadt und holen uns immer eine Local SIM. Ich weiß, dass eSIM weitaus einfacher ist, aber letztendlich ist es halt auch teurer oft.
Ja.
Und wir zahlen halt für 50 GB 4,42 € für mobile Daten. Das ist halt echt nichts. So. Ja. Wenn du 100 Gigabyte möchtest, dann kostet es 5,89 €. Also das sind schon krasse Unterschiede zu anderen Ländern. Und man muss auch sagen, dass der Empfang ist eigentlich hier überall auch sehr gut.
Ja, kann ich bestätigen. Machen wir auch immer mit Telkomsel. Genau, da sind wir bei 1239. Wir nehmen mal das große Paket. Und jetzt gibt es noch andere Kosten auf Bali, die man quasi noch hat. Also klar, wie gesagt, man kann jeden Tag in Beachclubs gehen, man kann irgendwie nur Attraktionen machen, aber so grundsätzlich in einem Leben, das ihr jetzt führt, mit Business, mit Gym und so weiter, kommt da noch irgendwas dazu.
Okay, also Gym, noch ganz wichtig. Sehr viele Leute, die hier wohnen, wollen ins Gym gehen, wollen ein gutes Gym haben oder ein teures Gym mit Eisbad, Sauna, allem möglichen drum und dran. Das beste Gym kostet hier, glaube ich, 200 Euro im Monat, was ich selbst niemals zahlen würde. Ich würde es aber mal ausprobieren, um ehrlich zu sein. Und unser Gym, wo wir aktuell hingehen, wurde neu gebaut an der Hauptstraße, ist ein Local Gym, aber mit Klimaanlage, sauberen Geräten, allem drum und dran. Da zahlen wir.
Sag doch den Preis. 60 Euro im Monat.
60 Euro.
Okay. Ja. Cool, danke, dass ihr das nämlich auch sagt. Ich weiß, wir haben selbst nach einem Gym gesucht. Das war unfassbar teuer. Das beste Gym, was du gerade meinst, glaube ich, um alles nutzen zu können. Auch Sauna, Eisbad, Wellness irgendwie und halt das Gym selbst. Ich glaube, das waren 240 Euro sogar. War uns auch zu krass. Also wir haben dann eins für 90 genommen. Aber da geht die Range weit auseinander.
Ja, absoluter Geheimtipp. Surya Gym heißt es. Das war früher extrem klein, die haben jetzt ein neues gebaut, da sind auch noch nicht so viele Mitglieder drin, also aktuell lohnt es sich, da Mitglied zu sein.
Preis ist da verdoppelt im Gegensatz zu vorher, aber dafür hat man auch wesentlich mehr Komfort.
Und was ich auch noch ganz kurz hinzufügen möchte, manchmal ist es so, dass du bei der Unterkunft den Strom selber zahlen musst.
Mhm.
Das ist aber auch echt günstig. Also wir laden immer 500.000 indonesische Rupien auf, das sind 30 Euro. Und dafür kriegen wir 350 Kilowattstunden, das reicht für knapp einen Monat. Ja, wenn man jetzt nicht die Klimaanlage den ganzen Tag laufen lässt, was wir eh nie machen.
Ja.
Also würden wir sagen, sind wir bei ungefähr 1,3 pro Person pro Monat. Man kann aber auch, muss man jetzt dazu sagen, wir haben halt über Sachen gesprochen, so die einfach ein gutes, cooles Bali-Life ermöglichen, so wie man sich das, glaube ich, vorstellt, mit einer Kokosnuss, die man mal trinken kann, mit westlichem Essen, mit einer Frühstücksbowl, mit einer schönen Wohnung, in der man sich wohlfühlt. Deswegen würde ich auch absolut bestätigen, auch aus unserer Erfahrung, ist realistisch, 1,3 pro Person. Man kann viel günstiger, man kann, wie ihr es selbst beschrieben habt, eben auch sehr günstig wohnen, wenn man irgendwie gerade ganz im Businessaufbau ist. Man kann aber auch viel teurer wohnen, man kann auch die Gyms für 240 Euro im Monat nehmen, dann ist man am Ende und eine Villa, dann ist man bei 2. Aber es gibt eben irgendwie alles für jeden Geldbeutel und ich glaube, für ein gutes digitales Nomadenleben, wie wir es alle gerade, glaube ich, aktuell führen, ist 1,3 ein realistischer Wert. Deswegen danke dafür, ihr zwei.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gern.
So, jetzt habt ihr schon einiges geteilt. Ihr habt auch so ein bisschen, oder wir sind schon ein bisschen auf zu sprechen gekommen, so, was ihr macht, und erklärt nochmal gerne, wo findet man euch zum einen, beziehungsweise auf welchen beiden Kanälen? Wir verlinken die natürlich in den Shownotes auch noch. Und vor allem aber bei euch, was findet man bei euch? Weil es ja nicht nur Reise ist, sondern auch noch was anderes.
Genau. Also, ja, man findet uns natürlich überwiegend oder durchweg auf Instagram über Meilenweit voraus, so wie man es spricht. Und das ist natürlich unser Baby, unser Herz. Das ist das, was auch mit aus der Community raus entstanden ist, weil jeder wissen wollte eben, wie wir so oft so günstig und so komfortabel eben reisen können, wie man für 30 Euro in der Business Class sitzt. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich sag mal, im Durchschnitt sind wir so bei 200 Euro, was wir für unsere Tickets bezahlen in der Business Class auf Langstreckenflügen, wo es sich dann eben auch lohnt, weil wir eben Punkte und Meilen dafür einsetzen, die wir mit unseren alltäglichen Ausgaben oder
Fixkosten
zum Beispiel auch eben sammeln und da gewisse Strategien dahinter stecken. Und das haben wir alles aufgebaut in den letzten 1,5 Jahren und ja, haben mittlerweile auch über 1000 glückliche Member beim Meilenweit voraus. Die Community wächst und strotzt vor Energie und Zusammenhalt und Wachstum. Es ist wirklich so schön zu sehen, was dort passiert. Und ja, meine herzliche Einladung, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du auch deine Reisen upgraden möchtest, mehr erleben möchtest, weniger dafür bezahlen möchtest, komfortabler, günstiger und auch öfter reisen möchtest, dann schau gerne vorbei. Wir halten im Moment in der Regel immer alle 1 bis 2 Wochen auch sonntags einen Live-Workshop dazu. Und das ist quasi so der Einstieg, der ist kostenlos, den kannst du dir gerne anschauen. Ja, hast du noch was hinzuzufügen, mein Schatz?
Nee, hast du schon sehr gut gesagt. Also was ich immer gerne noch sage, dieses ganze Wissen, was wir teilen, es stammt natürlich nicht nur von der Weltreise, sondern Nathalie ist, wie sie anfangs schon gesagt hat, ehemalige Tourismuskauffrau und hat auch in der Bank gearbeitet. Deswegen das Thema Finanzen und Reisen, das war schon immer bei ihr ganz weit vorne. Und das unserer Community teilen zu können innerhalb von einem Online-Kurs und dieser Community ist halt einfach der Way to go gewesen für uns und es läuft echt wunderschön. Also wie viele Menschen einfach auf den Trichter kommen, was sie ändern können, wenn sie einfach nur ihr Ausgabeverhalten optimieren, das ist schon ganz besonders.
Yeah. Ja. Ich liebe die Eye-Opener.
1000 Member sprechen ja auch für sich, deswegen jetzt kurz zu dem Live-Workshop, was ihr gesagt habt, den kann man wahrscheinlich auch über die Bio finden bei euch auf dem Meilenweit voraus Profil, genau. Ne? Okay.
Ist super. Überall verlinkt in den Stories, Bio überall.
Perfekt. Gute zwei. Dann danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr das auch nochmal geteilt habt, weil ich glaube auch, dass gerade günstig reisen oder wenn man einmal in der Business Class saß, dann will man das nochmal. haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal erlebt und seitdem tut Economy weh, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sehr cool, dass ihr euch dem Thema widmet. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr all eure Erfahrungen da geteilt habt und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns drauf. Auch danke dir, dass du uns eingeladen hast.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Und an dich, lieber Zuhörer, es geht dann gleich weiter mit dem nächsten Ort, mit dem nächsten Reiseland. Deswegen bleib dran und viel Spaß gleich mit dem nächsten Teil. Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Franzi. Das nehme ich schon mal vorweg, aber du kannst den Zuhörern gerne einmal selbst erstmal erzählen. Wer bist du?
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin, beziehungsweise wir sind, ich heute stellvertretend auch für Lukas, Franziska und Lukas, Reiseführer, Autoren und die Gründer des Reiseblogs Our Travel Wanderlust. Seit 2014 bereisen wir bereits gemeinsam die Welt, seit 2022 sind wir dauerhaft unterwegs. Deswegen passen wir wahrscheinlich ganz gut jetzt hier in den Podcast von Alex und Sabina. Zusätzlich zu jede Menge hilfreichen und spannenden Reisetipps, die wir auf unserem Reiseblog haben, haben wir mittlerweile auch 2 eigene Reiseführer geteilt und geschrieben. Und als Alex uns gefragt hat, ob wir einen Einblick in die Kosten für digitale Nomaden in Südafrika geben wollen, haben wir natürlich sofort mit Ja geantwortet. Denn in ein paar Tagen geht's für uns schließlich zum mittlerweile 3. Mal nach Südafrika.
Richtig cool. Und jetzt hast du schon gesagt, dass du seit 2022 oder seit ihr unterwegs. Ich habe vorhin nochmal in unseren Chat geguckt und du warst tatsächlich auch eine der ersten Kundinnen bei uns, die damals unsere Beratung war, also da haben wir noch eine 45-minütige Beratung, war es, glaube ich, angeboten. Das war unser erstes Produkt, bevor wir unser Mentoring hatten. Und da warst du, glaube ich, eine der ersten, mit der ich dann eben auch meine Coaching-Welt angefangen habe. Deswegen sehr cool, dass sich unsere Wege hier jetzt Jahre später nochmal kreuzen. Und du hast es schon kurz gesagt, aber vielleicht einfach der Deutlichkeit halber nochmal. Also beruflich macht ihr quasi den Blog auch, beziehungsweise ihr seid in der Reisebranche aktiv und habt da eben den Blog, generiert darüber Einnahmen und dann die Reiseblogs, Reiseführer, die ihr verkauft, oder wie finanziert ihr dann dieses Leben auch seit 2 Jahren ja inzwischen?
Genau, ich erinnere mich noch gut an unser 45-minütiges Gespräch damals. Das hat mir auch ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt und im Endeffekt sind wir, glaube ich, beide damals, du hast es auch recht schnell erkannt, zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich oder wir nur unser eigenes Ding machen möchten. Das heißt, wir haben nie als Freelancer oder sonstiges gearbeitet. Wir haben da voll in uns selbst vertraut und finanzieren mittlerweile, jetzt ist der Reiseblog 3 geworden, uns komplett von unserem Reiseblog, von unseren 2 Reiseführern, die wir mittlerweile veröffentlicht haben, und sind darüber super happy, dass es uns jetzt das Leben ermöglicht, was wir uns vor 3 Jahren gewünscht haben, wo ich noch keine Vorstellung hatte, wie das alles funktionieren wird.
Ja, richtig cool. So kann es eben auch sein. Wir sagen auch immer hier im Podcast, also die immer zuhören, die wissen, dass wir Freelancing grundsätzlich für Anfänger für die beste Methode halten. In deinem Fall war es nicht so. Da habe ich von vornherein gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du das eigentlich gar nicht willst und du hast irgendwie dein Reiseblog oder euer Reiseblog war damals ja auch noch kleiner, aber das war halt das, was du machen wolltest. So, dann habe ich ja halt auch direkt gesagt, hey, Quatsch, warum jetzt Freelancing anfangen, wenn du jetzt halt genau dahin möchtest? Und man hat gesehen, es hat ja am Ende geklappt. Dementsprechend richtig cool. Und umso cooler, dass ich dann dich heute als Expertin für Südafrika hier dabei habe. Und da können wir auch gerne mal jetzt drauf zu sprechen kommen, wie teuer denn so ein oder was für Kosten man erwarten kann, wenn man als digitaler Nomade in Südafrika lebt und reist und einige Dinge erlebt. Deswegen kannst du uns da mal gerne reinholen, mit welchen Kosten man da so rechnen kann oder was du da einfach so mitgeben kannst, was man als digitaler Nomade erwartet.
Ja, super gerne. Wir waren ja mittlerweile schon mehrmals in Südafrika, jetzt in ein paar Tagen, wie gesagt, wieder. Ein Aufenthalt in Südafrika ist vermutlich günstiger, als man zunächst denkt. Allerdings, wir haben zuletzt ja auch mehrere Monate auf Bali oder auch in Vietnam verbracht, ist es schwierig, die Kosten mit Asien zu vergleichen. Ich glaube, deswegen muss man da jetzt mal auch im Vergleich zu meinen Vorsprechern sich wieder auf ein komplett neues Land einlassen. Auch andere Kosten. Südafrika hat aber auch andere Vorteile, wie man als digitaler Nomade zum Beispiel eben auch Geld sparen kann. Dazu sage ich jetzt dann gleich nochmal was. Das ist zum Thema Übernachten ganz interessant. Erstmal ist, glaube ich, relevant, von welchem Ort in Südafrika sprechen wir überhaupt, weil nicht ganz Südafrika für digitale Nomaden interessant ist, das muss man ganz klar sagen. Und wie die meisten wissen natürlich auch, Südafrika ist nicht das sicherste Land aller Länder, aber man kann durchaus gut und sicher in Südafrika leben, wenn man eben weiß, wie, wo und ein paar Regeln beachtet. Die meisten digitalen Nomaden zieht es nach Kapstadt, und das sind nur die wenigsten, ein paar an die Garden Route, aber Kapstadt ist eben attraktiv, weil Kapstadt natürlich einige geniale Aktivitäten zu bieten hat. Es gibt immer Märkte, es ist überall was los, es wird einfach jeden Tag was geboten und das ist natürlich super attraktiv, gerade auch für digitale Nomaden. In Südafrika kommen wir zum Thema Übernachten und ich beschränke mich da eben, wie gesagt, auf Kapstadt, weil ich da das meiste Potenzial sehe. Gibt es eben Unterkünfte für gerade mal 30 Euro für kleinere Zimmer oder auch Apartments. Wir wohnen jetzt im Dezember wieder in unserem superschönen Apartment bei einer super lieben Einheimischen für 30 Euro die Nacht. Das bedeutet aber nicht, dass es irgendwie klein ist oder unschön, es ist sogar richtig schick. Wir haben einen super schönen Balkon, super schöne Aussicht, es gibt einen Pool und es gibt einfach allgemein in Südafrika super viele Möglichkeiten, gerade für Apartments mit Küche und so weiter. Es ist relativ attraktiv, dort zu wohnen. Allerdings muss man sagen, gerade zur Hauptreisezeit zwischen November und Februar kann das in Kapstadt auch echt teuer werden. Man sollte auf jeden Fall vorab rechtzeitig buchen. Und hier auch ein kleiner Hinweis, weil Kapstadt auch seine unsicheren Ecken hat, ich nenne es mal vorsichtig so, man sollte auf jeden Fall nicht einfach blind über Airbnb irgendwo ein Apartment in Kapstadt buchen, sondern sich auf jeden Fall vorab mit den Vierteln beschäftigen und wie kann man in Südafrika beim Übernachten ordentlich Geld sparen? Wir haben das selbst einige Zeit lang gemacht, ganz einfach mit House-Sitting. Wir nutzen dafür die Plattform Trusted House-Sitters. Dabei passt man auf Haus und Tiere auf, übernachtet im Gegenzug kostenlos. Oftmals kann man sogar das Auto nutzen. Das sind in Südafrika meistens richtig coole Häuser, muss man sagen. Gibt's viel in Kapstadt, aber auch viel in der Weinregion. Genau, und das ist für uns, wir haben ja vor allen Dingen in Australien auch viel House-Sitting gemacht, mehrere Monate am Stück. Wir finden das super, super gut. Also kommt man auch gut mit Einheimischen in Kontakt und ja, spart sich einfach eine Menge Geld. Ja. Genau.
Ja, ja, cool. Danke für den Tipp auch nochmal. Also House-Sit haben wir auch schon gemacht. Dementsprechend können wir dir da zustimmen. Das ist eine sehr coole Sache, wenn man vor allem auch mal in einem Haus wohnen will, das sonst sehr teuer wäre wahrscheinlich und zum anderen, was man kaum kriegen kann, weil die so gut ausgestattet sind, weil da eben sonst auch Menschen leben. Und Airbnb sind ja meistens eher ein bisschen spärlich ausgestattet mit, ja, was Küchengerät und sowas alles angeht. Deswegen kann ich das auf jeden Fall unterstützen. Und du hast auch gerade schon mal kurz gesagt, mit der Sicherheit ist ein Thema in Kapstadt. Und wir haben jetzt auch gerade wieder für Ende März eine Wohnung in Kapstadt gebucht. Und in Sea Point, wenn ich mich nicht täusche, so, kannst du da, oder ist es so, dass man diese 900 Euro, sag ich mal, die du jetzt gesagt hast, die man im Monat auch schon, also wo man ganz gut hinkommt quasi für eine ganz schöne Wohnung, gibt's die auch in diesen sicheren Stadtteilen, Sea Point, Green Point und so weiter? Oder ist es dann eher,
ja? Auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt wieder in Vredehoek, heißt das, das ist ja unterhalb vom Tafelberg, wir waren aber auch schon selbst in Sea Point, allerdings, Sea Point ist direkt vorne am Meer, ist, ich sag mal, eine noch bessere Lage von jetzt so, dass man einfach direkt mal auf die Märkte gehen kann, nicht überall einen Uber braucht, ist einfach näher. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, in Sea Point sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für ein Apartment. Vor allen Dingen natürlich sollte man jetzt auch noch mehr Blick oder sowas anstreben, dann ist man da eher wohl bei 1500 aufwärts. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt für euer Apartment zahlt. Genau, aber Sea Point, würde ich sagen, ist dann eher die teurere Ecke. Wobei Camps Bay oder sowas, was jetzt zu meinen Lieblingsvierteln zählt, da muss man noch tiefer in die Tasche greifen.
Ja, ja, okay. Aber es ist ja auch so, als digitale Nomade, es sind ja nicht nur Low-Budget-Reisende. Dementsprechend, wenn Kapstadt da quasi von 30 Euro die Nacht bis natürlich wahrscheinlich auch 1.000 Euro die Nacht alles Mögliche hat, also auf einen Monat hochgerechnet, was natürlich sehr viel wäre. Aber wer weiß, also es ist ja so, dass wenn man eben nebenbei arbeitet, dass man jetzt nicht ein ablaufendes Budget hat irgendwie, sondern da vielleicht auch mal sagt, hey, jetzt bin ich mal irgendwie einen Monat in Kapstadt und greife auch mal tiefer in die Tasche, um in dieser besten, sicheren Gegend zu sein und direkt fußläufig auf die Märkte zu gehen. Deswegen cool, dass du da auch den Einblick gibst, was man wo für Kosten hat, beziehungsweise womit man jeweils rechnen muss. Und deswegen danke schon mal dafür. Und jetzt hast du schon eine andere Sache angesprochen, Uber. Aber vielleicht Transport hast du wahrscheinlich nochmal als eigene Kategorie. Deswegen mach gerne mal weiter. Was kommt sonst an Kosten oder ja, was kommt auch an Kosten? Gott, was kommt an Kosten auf einen Menschen zu, wenn er oder sie in Kapstadt ist?
Ja, wir können gleich zum Thema Fortbewegung kommen. Wir persönlich haben in Südafrika immer einen Mietwagen, das kostet aber 25 Euro am Tag und ich weiß durchaus, dass das nicht jedermanns Sache ist und das auch nicht jeder möchte. Allerdings ist es für Kapstadt auch gar nicht notwendig. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man bleibt hauptsächlich in Kapstadt, aber auch Weinregion drumherum oder zu manchen Teilen der Garden Route, kommt man auch anders, deswegen gar kein Stress, wenn man kein Auto hat. Man kann sich ganz einfach für wenige Euro je Fahrt mit dem Uber fortbewegen. Das ist auch mit die sicherste Fortbewegungsmöglichkeit und auch echt unkompliziert. Genau, es fährt zum Beispiel, wobei das jetzt für digitale Nomaden, glaube ich, eher nicht so relevant ist, aber es gibt auch den Big Bus, der mit einer Hop-On-Route durch die Stadt und darüber hinaus fährt. Das ist auch immer eine ganz coole Sache, wie man einfach von A nach B kommen kann. Die meisten nehmen einfach das Uber. Ich kenne auch einige, die tatsächlich mit dem Bus gefahren sind, machen aber die wenigsten.
Okay. Was kostet da so eine Fahrt zum Beispiel? Ich sag mal, im Stadt Zentrum irgendwo, so ich will jetzt irgendwie 15 Minuten irgendwo hinfahren. Mit welchen Kosten kann man da ungefähr rechnen?
Ja, also wir machen das immer ganz gerne, wenn wir zum Beispiel im Botanischen Garten dann zu den Kinoabenden gehen. Das ist übrigens auch ein ganz cooler Tipp für digitale Nomaden oder einfach alle Reisenden. Da ist es dann im Normalfall dunkel und man möchte nicht mehr mit dem eigenen Auto heimfahren. Je nachdem, welche Lage, circa 15 Minuten, sollte man so zwischen 5 und 10 Euro einplanen. Das kommt auch immer drauf an, wenn man abends fährt, ist natürlich ein bisschen teurer, aber es ist alles im normalen Bereich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ja sehr, also es ist nicht teuer in der Hinsicht.
Genau. Okay, ja, cool. Wir haben auch mal als kleiner Bangkok-Vergleich, da habe ich mit Lisa schon kurz drüber gesprochen, dass Grab halt, also das mehr Grab als Uber, das asiatische Uber sozusagen. Und da, weil die Strecken in Bangkok alleine oft so riesig sind, dass man irgendwie mal für 10 Kilometer 40 Minuten fährt, da zahlst du halt auch irgendwie schon deine 5 Euro. Dementsprechend glaube ich auch, das ist ein ganz, ganz guter, günstiger Weg. Du kannst mir mal gerne sagen, jetzt nicht nur auch wegen meinem persönlichen Interesse, aber auch für die Zuhörer, Mietwagen in Kapstadt, macht das in Anführungsstrichen Spaß? Also ist das, oder ist das super kompliziert mit Parkplätzen? Das wäre halt so die Sache, wo ich denken würde, boah, krass, da jetzt jedes Mal noch einen Parkplatz zu suchen und durch den Stadtverkehr würde mich jetzt aus meiner Sicht ohne Erfahrung halt, würde ich denken, boah, nee, würde mich nerven, wie ist das?
Ja, also Kapstadt, ich würde sagen, ist eine reine Autostadt, ist aber keine Verkehrsstadt. Also wir waren mehrere Wochen schon mit eigenem Mietwagen in Kapstadt. Man findet absolut überall einen Parkplatz, selbst direkt am Oranje-Zichtmarkt, selbst direkt an der Waterfront. Das kostet ganz, ganz wenig Parkgebühren. Man zahlt ein paar Cent die Stunde, auch direkt in der vordersten Front. Und kann da eben sicher im Parkhaus parken. Deswegen ist es gar kein Stress. Und auch an den Stränden rund um Kapstadt sind überall Parkplätze. Wir hatten da noch nie ein Problem, irgendwo was zu finden. Das Einzige ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Neighbor Goods Market in dem Viertel gehen möchte, da gibt es beispielsweise nur Parkplätze an der Straße. Es gibt in Kapstadt auch immer so selbsternannte Parkwächter. Das ist sowas, daran muss man sich gewöhnen. Das ist dann ja relativ unschön, weil die natürlich einfach Geld dafür wollen, dass du da parkst, obwohl sie eigentlich gar nicht offiziell sind. Mhm. Da muss man einfach, ja, entweder gibt man denen dann im Nachhinein eine Kleinigkeit, die weisen einen ja auch aus, genau, oder man lässt es eben, man ist es nicht verpflichtet dazu, weil man kriegt mit der Zeit so ein Gefühl dafür und lernt dann auch die Situation gut einzuschätzen. Aber wir hatten jetzt glücklicherweise da noch keine Probleme, nur nachts soll man eben aufpassen beim eigenen Fahren, ist dann auch wieder so ein Sicherheitsthema.
Ja, okay, cool. Dann danke auch für den Einblick. Und tatsächlich ist es so mit diesen selbsternannten Parkwächtern, das gibt es auf Bali auch überall oder Indonesien auch überall. Da ist es halt irgendwie 20 Cent, die man da geben muss. Aber selbst in Portugal hatten wir das auch immer mal wieder, dass auf irgendwelchen Parkplätzen da einfach irgendwelche Leute rumstanden, die gesagt haben, hier kannst du hin und dann einen Euro dafür haben wollten oder sowas. Deswegen ist nicht nur ein Kapstadt-Phänomen, glaube ich.
Ja, nee, das stimmt, ja.
Cool. Dann haben wir schon mal die Transportkosten, wir haben die Mietkosten. Was hast du noch mitgebracht, worauf man sich einstellen kann?
Ja, fangen wir an oder machen wir weiter mit dem Grund, weshalb es uns immer wieder nach Kapstadt oder Südafrika zieht, natürlich wegen dem Essen. Was das Essen betrifft, ist Kapstadt eigentlich kaum zu übertreffen. 2024 wurde Kapstadt jetzt erstmals als beste Food City der Welt gekrönt. Und auch schon davor war Kapstadt immer mindestens auf Platz 3. Und ich finde, mit all den Weingütern und Restaurants und ja, da ist wirklich nahezu keine Grenzen. Also es ist einfach, ja, wir sind da immer im Foodhimmel überhaupt und freuen uns jetzt schon wieder riesig. Aber zu den Kosten, wenn wir in Kapstadt sind, essen wir meistens auf den Bauernmärkten. Ich benutze jetzt mal die deutsche Variante. Da sollte man so etwa 8 Euro für Essen und Trinken einplanen. Geht natürlich alles immer günstiger, teurer. Ich weiß, was ich meine. Aber so durchschnittlich und in Cafés auch haben wir selten mehr als 15 Euro zu zweit für ein Mittagessen ausgegeben. Und dazu meistens irgendwie noch einen Kuchen oder Milchshake. Oder Kapstadt ist ganz bekannt für Milchshakes. Die gibt es irgendwie überall in Südafrika. Zum Abendessen ist es so, da kommt es wirklich drauf an, wo man hingeht. Wenn man jetzt sagt, man geht irgendwie auf einen fancy Weingut oder sowas, sollte man auch ungefähr mit 20 Euro rechnen. Aber was eben ausschlaggebend ist, ist ganz klar die Qualität. In Kapstadt bekommt man eine unfassbar gute Qualität, was das Essen betrifft, für vergleichsweise wirklich wenig Geld.
Kurze Frage dazu. Du hast gesagt, Abendessen 20 pro Person oder zusammen?
Zusammen.
Ja. Oh krass, ist ja immer noch ultra günstig. Also für hochwertiges Essen mit irgendwie auf dem Weingut. Also okay, wow. Das darf ich jetzt echt pro Person.
Nee, das ist wirklich super. Wir gehen da gerne in Stellenbosch essen, wenn man jetzt sagt, man geht in French Hook. Man muss da schon ein bisschen sich mit den Regionen auskennen. French Hook ist deutlich teurer. Man kann da zum Beispiel auch in einem Restaurant essen für 80 Euro pro Person, wo man dann eben ja mehrere Gänge bekommt, was richtig fancy ist und auch richtig cool. Aber es kommt einfach ganz klar drauf an, wohin geht man. Ja, aber ich finde natürlich, ja, manche sagen jetzt, hui, wie kriegt ihr hin 20 Euro? Aber doch, die Restaurants gibt es tatsächlich auch und es sind auch keine schlechten Restaurants. Genau, aber natürlich, wie gesagt, man kann auch mehr Geld ausgeben. Das ist alles. Oder weniger Geld, kommt immer ganz drauf an.
Ja.
Das Einzige, mit dem man eben noch deutlich mehr Geld sparen kann, ist theoretisch Selbstverpflegung. Machen wir jetzt in Südafrika weniger, weil wir eben das Essen so sehr schätzen. Aber die Supermärkte sind 1A ausgestattet, beispielsweise, was für mich immer relevant ist. Glutenfreie Produkte sind deutlich vielfältiger und günstiger als in Deutschland. Das liebe ich in Kapstadt am meisten oder in Südafrika, gerade auch im Supermarkt Checkers. Den finden wir ganz cool. Genau, das heißt, da hat es eine super Auswahl, wenn man eben selber kochen möchte, was ja durchaus, wenn man mehrere Monate am selben Fleck ist, ja, mal ganz schön ist, genau.
Ja, cool, dass du das auch sagst, weil ich habe da auch, während du das gesagt hast, auch drüber nachgedacht, okay, Kapstadt ist ja jetzt nicht so ein reines Thailand, so, wo du halt wirklich nur essen gehst, weil auch die Küchen da in Thailand halt ultra schlecht ausgestattet sind. Also da hatten wir halt irgendwie die ersten anderthalb Jahre nie einen Ofen alleine irgendwie oder halt eine Pfanne und irgendein Gasherd. Das ist in Kapstadt natürlich anders, einfach weil der Wohnungsstandard ja schon höher ist. Dementsprechend glaube ich auch, gerade wenn man irgendwie als digitaler Nomade ein, zwei, drei Monate vielleicht da ist, dass man da schon auch regelmäßig selbst kocht. Deswegen gut, dass du da auch den Einblick gibst, weil es eben nicht wahrscheinlich ein reines, ich gehe dreimal am Tag essen, gehe Land ist.
Ja, also man kann natürlich trotzdem auch viel mit den Märkten lösen, aber die sind halt auch nicht jeden Tag. Aber als beispielsweise der Mojo-Market in Kapstadt, den werdet ihr dann wahrscheinlich auch für euch entdecken. Da gibt's auch ja Kulinarik aus jedem Land, sage ich mal. Aber trotzdem finde ich, hast du es recht gut, also eigentlich perfekt zusammengefasst. Die Küchen sind, wenn es jetzt nicht gerade irgendein günstigeres Airbnb ist, super ausgestattet. Die Kapstädter kochen auch unfassbar gerne. Wir wurden da auch mehrmals selbst von Einheimischen eingeladen zum Essen. Das ist jedes Mal, wird da richtig aufgetischt. Das ist richtig cool und genau, aber ja, es ist eben nicht wie Bali. Bali, wir waren 4 Monate lang kein einziges Mal, haben wir unsere Küche benutzt. Ja. Das ist halt einfach trotzdem nochmal was anderes, weil natürlich trotzdem, sage ich mal, in Bali das Essen vergleichsweise günstiger ist als jetzt in Südafrika, obwohl es schon preislich wirklich gut ist.
Ja. Cool, so, den wichtigsten Punkt, würde ich sagen, haben wir abgehakt, das Essen. Für viele, glaube ich, ist es so, also für uns ist es auch schon entscheidend, wie da so die Situation ist. Was hast du noch an Kosten mitgebracht oder hast du irgendwas mitgebracht, was noch irgendwie so dazukommt bei einem Aufenthalt in Südafrika beziehungsweise Kapstadt?
Ja, was ich noch am Anfang vergessen habe zu sagen, wie man überhaupt nach Südafrika reinkommt, da ist es zum Glück so, dass Südafrika relativ unkompliziert ist, was nämlich das Thema Visum betrifft. Bei einer Dauer von maximal 90 Tagen brauchen eben Deutsche, Schweizer, Österreicher kein Visum. Länger als 90 Tage ist allerdings nicht ganz so einfach. Grundsätzlich ist es möglich, ein Visum für mehr als 90 Tage zu erhalten. Das muss man aber vorher beantragen, beispielsweise jetzt bei der Botschaft in Berlin. Oder man kümmert sich direkt nach der Einreise um die Verlängerung. Die Visa-Genehmigungen sind aber dann sehr aufwendig und dauern in der Regel echt lange. Genau, deswegen bleiben die meisten, die jetzt keine Lust auf diesen Aufwand haben, nur eben diese 90 Tage im Land, können das aber kostenlos, genau. Ja, was noch ganz wichtig ist in Südafrika, vielleicht auch ein spezielles Thema, ist das Thema Internet. Das ist natürlich für digitale Nomaden das A und O, so auch für uns. In Südafrika gibt es allerdings das Thema Load Shedding. So werden die staatlich veranlassten Stromabschaltungen in Südafrika genannt, die eben dafür sorgen, dass in bestimmten Zeiten kein Strom verfügbar ist. Da gibt es eine App, nach der man sich richten kann, wann das für welchen Ort der Fall ist. Genau, darauf will ich jetzt aber auch gar nicht so detailliert eingehen. Ich glaube, das würde hier gegen Rahmen sprengen. In unserem Südafrika-Reiseführer haben wir da mehrere Seiten drüber geschrieben. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man eine Wohnung in Südafrika sucht, unbedingt darauf achten sollte, dass es eben Loadshedding-Vorkehrungen gibt. Das heißt, dass es entweder ein Inverter vorhanden ist oder dass man Solar hat und dass man eben davon nicht beeinflusst wird, weil ansonsten wird es super ärgerlich. Wir hatten teilweise Stromabschaltungen von 8 Stunden am Tag und da ging dann teilweise auch eben das mobile Netz nicht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man da eben Vorkehrungen trifft. Genau. Ja, jetzt zu den Internetanbietern. Trotz alledem ist es für uns super wichtig, eben auch gerade für Südafrika ständig ja Daten zu haben, weil wir natürlich auch erstens, wenn man mal einen Uber rufen will, wenn man eben kein Auto selbst hat, aber gerade wenn man ein Auto selbst hat, über Google Maps eine Route berechnen will, sollte man auf jeden Fall über Internet verfügen, gerade auch wenn man irgendwie, sollte doch mal was passieren, Hilfe rufen möchte, möchte ich nicht in der Situation sein, eben das nicht machen zu können, genau, weil ich kein Internet habe. Die meisten Daten bietet auf jeden Fall MTN. Aktuell sind es knapp 100 Gigabyte für 50 Euro. MTN ist aber nur zu empfehlen, wenn man auch ja in der Region Kapstadt bleibt. Für Südafrika generell ist Vodacom deutlich besser. Wir hatten über die 3 Monate, die wir 10.000 Kilometer einmal ums Land gefahren sind, beide Karten, jeder eine. Zusätzlich hatten wir auch noch eSIM, aber dazu gleich mehr. Und ja, Vodacom ist auf jeden Fall deutlich besser, allerdings auch eben ja deutlich teurer. Allerdings auch nur im ersten Monat, denn man erhält immer wieder attraktive Angebote bei Vodacom und kann dann die eben für die Verlängerung nutzen, was ganz cool ist. Aber man sollte schon so 30 Euro im Monat für ausreichend Datenvolumen einplanen. Okay. Genau. eSIM-Anbieter gibt es eben auch, wie gesagt, beispielsweise Airalo und Holafly. Airalo ist deutlich günstiger, bietet aber nur begrenzte Datenpakete an, beispielsweise jetzt 10 Gigabyte für 25 Euro. Wir persönlich nutzen Holafly einfach, weil es unbegrenzte Daten bietet, ist aber deutlich teurer. Kann eben aber auch trotzdem attraktiver sein, gerade wenn man durchs Land reist, ständig Google Maps nutzt und eben auf die Daten angewiesen ist oder auch mal eine Unterkunft erwischt, die kein Load Shedding hat und man dann zu 100% ja seine mobilen Daten nutzen muss. Genau.
Perfekt. Das war einmal Internet all inclusive. Jetzt weiß man auf jeden Fall, was man wo nutzen kann. Für uns jetzt auch interessant, weil wir eben auch in den Krüger Nationalpark noch fahren, nicht nur in Kapstadt sind. Deswegen danke dafür. Ja, cool. Ich glaube, dann hat man jetzt schon einen sehr guten Überblick, also sowohl über die Unterkunft als auch Transportmöglichkeiten. Jetzt haben wir Essen und Internet auch abgehakt. Jetzt fehlt ja im Grunde nur noch eine Sache, und zwar das sind die Sehenswürdigkeiten. Kannst du da auch was erläutern, weil das ja in Kapstadt auch ein bisschen besonders ist, und was muss man dann dafür bezahlen oder mit was muss man rechnen?
Ja, sehr gerne. Wenn man schon mal in Südafrika ist, möchte man vielleicht auch als digitaler Nomade was vom Land sehen. Gerade Kapstadt bietet sich wunderbar für Tagesausflüge an. Jetzt, ich habe schon mehrmals gesagt, Weinregion, aber auch Kap der Guten Hoffnung. Theoretisch gibt es in Südafrika die sogenannte Wildcard, mit der kann man 365 Tage lang unlimitierten Zugang zu allen inkludierten Nationalparks und Naturreservaten. Das ist vor allem auch für den Tafelberg oder jetzt das Kap der Guten Hoffnung spannend. Wir hatten die Karte während unserer letzten Südafrika-Reise und das war echt genial. Dadurch haben wir unfassbar viel Geld gespart. Wer aber nur, sage ich mal, als digitaler Nomade in Kapstadt bleibt und zwischendurch mal ein paar Ausflüge plant, für den rentiert sich die Wildcard, die ist aktuell, ich glaube, 217 Euro kostet für Einzelpersonen und 339 für Paare. Ja, ich sag mal im Normalfall nicht. stattdessen sollte man da eher für den Tafelberg oder Kap der Guten Hoffnung aktuell knapp 23 Euro pro Besuch einplanen. Und beispielsweise kann man auch super viele kostenlose Sachen machen, wie jetzt die Wanderung auf den Lion's Head, die gar nichts kostet. Genau, das heißt, nicht alles in Südafrika kostet direkt was.
Okay, ja, das ist ja auch cool, das zu wissen. In manchen Ländern ist es so, dass halt fast alles irgendwie was kostet. Wenn es da nicht so ist, ist ja super. Deswegen hast du, glaube ich, einen sehr guten Überblick da gegeben. Also ich sag mal jetzt als Unterkunft, um das einmal zusammenzurechnen, so, ich sag mal 1.000, so, wenn gehen wir auf 33 pro Nacht hoch, sagen wir mal 1.000, dann haben wir den Faktor Transport. Ich würde sagen, mit 20 Euro auf jeden Fall, je nach Mietwagen, hast du gesagt 25, bleibt man aber 20 für die Leute, die vielleicht zweimal am Tag Uber fahren, dann sind wir bei 600 im Monat, so mit 1,6. Dann das Essen, klar, es geht auseinander, du hast jetzt gesagt, mittags 15, abends 25, rechnen wir 5 fürs Frühstück zurück, dass man sich irgendwie selbst macht, dann wären wir bei 40 Euro am Tag, das wären nochmal 1.200, womit wir bei 2.800 wären, plus Internet 2.850, sage ich mal, und Sehenswürdigkeiten, also 3.000 Euro vielleicht im Monat zu zweit, Aber man muss halt auch dazu sagen, da lebt man halt auch wirklich ein gutes Leben. Und für 1,5 im Monat in Kapstadt in einer schönen Wohnung mit Sehenswürdigkeiten, mit gutem Essen, zweimal am Tag essen gehen. Also da ist man natürlich, bekommt man eben auch sehr viel für sein Geld. Natürlich ist es auch ein bisschen mehr als in Indonesien teilweise. Aber dafür hast du halt auch die Zeitzone, gerade als digitale Nomade auch spannend, dass man in der gleichen Zeitzone quasi ist oder sehr nah dran. Und ja, eben auch einen hohen Standard bekommt. Deswegen richtig cool, dass du uns da den Einblick gegeben hast, dass man eben weiß, okay, wenn ich nach Kapstadt fliege und so leben möchte, dann kommt genau das auf mich zu. Und zu guter Letzt kannst du uns aber noch einmal sagen, du hast auch zwischendurch schon Reiseführer erwähnt, wo findet man dich bzw. euch und was findet man vor allem bei dir und euch?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für deine Zusammenfassung, der kann ich nur zustimmen. ja, uns, unsere beiden Reiseführer zu Südafrika, wie ich schon mehrmals gesagt habe, und Französisch-Polynesien und all unsere Reisetipps findet man unter www.ourtravelwanderlust.de. Natürlich sind wir auch auf Instagram, ja, auf unserem Kanal Our Travel Wanderlust nehmen wir unsere Mitreisenden live auf unserer Weltreise und aber auch in unserem Reisealltag mit und teilen dort natürlich auch immer die wichtigsten Updates zu unseren Reiseführern, neuen Beiträgen und viele mehr. Und genau, vielleicht auch noch eine abschließende kurze Info für alle Südafrika-Interessierten und zu unserem Reiseführer. Den haben wir natürlich für alle Reisenden, die zum ersten Mal nach Südafrika geschrieben für alle Reisenden, die zum ersten Mal nach Südafrika reisen, geschrieben, aber auch eben auch für alle, die zum zweiten oder dritten Mal nach Südafrika reisen. Wir haben jetzt auch selbst unsere Reise mit unserem eigenen Reiseführer dieses Mal geplant. Wir haben einfach mit insgesamt mehr als 650 Seiten zu absolut jedem Ort, den wir selbst besucht haben, aber auch darüber hinaus so viele spannende Tipps für sowohl natürlich auch jetzt normale Reisende, aber auch digitale Nomaden, einfach für absolut jeden Ort, der uns so eingefallen ist. Wir geben unfassbar viele Tipps für die verschiedensten Orte mit an die Hand, sorgen aber auch dafür, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man eben sicher durch Südafrika reisen kann. Genau.
Cool, klingt sehr gut und ich kann es bestätigen, ich lese seit ein paar Tagen eben selbst euren Reiseblog. Alleine zum Krüger Nationalpark gibt es 5 verschiedene Blogs, die jeweils ein anderes Thema adressieren, was mich sehr gut vorbereitet hat. Deswegen danke auch für eure Arbeit, was ihr da teilt an Infos, dass man sich da wirklich gut drauf vorbereiten kann. Und abschließend auch nochmal natürlich danke, dass du hier warst und da so gute Einblicke gegeben hast in das Leben, das man in Südafrika und vor allem Kapstadt als Digitalnomade führen kann.
Vielen Dank dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Und euch natürlich sehr ganz gut. Viel Spaß auch nächstes Jahr selbst in Südafrika.
Dankeschön, Franziska. Dann sehen wir uns sicher irgendwo auf der Welt. Und du, lieber Zuhörer, kommst jetzt gleich in den nächsten Teil dieses Podcasts. Und ich verabschiede mich jetzt hier mit Franziska von Kapstadt und Südafrika. So, das waren die 4 Gäste, die dir den Einblick in die Lebenshaltungskosten der verschiedenen Länder gegeben haben. Du hast vielleicht gesehen, dass die Kosten auch je nach deinen Vorlieben oder deinem Budget natürlich sehr weit auseinandergehen können. Zum einen hast du von Lukas und Nathalie gehört, dass man selbst mit 300 Euro pro Monat auf Bali über die Runden kommen kann, wenn es sein muss. Das bedeutet aber eben auch, dass du flexibel mit deinen Ausgaben sein kannst und quasi keine Wohnung für 1.500 Euro an Fixkosten haben musst, ne? Das heißt, wenn du mal weniger Geld ausgeben willst oder mal in einem Monat nicht so viel hast, zum Beispiel am Anfang, da kann man eben trotzdem im Ausland leben. Man muss nicht erst warten, bis man 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat verdient, sondern man ist da eben, wie gesagt, sehr flexibel und ist nicht so gebunden an irgendwelche Fixkosten, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Da kannst du nicht einfach mal sagen, so, ich habe zwar eine Wohnung für 1.500 Euro im Monat und ich bezahle die jetzt mal einen Monat nicht, so geht das nicht, aber im Ausland kannst du eben sagen, okay, ich ziehe jetzt mal wieder um für einen Monat in eine günstigere Unterkunft und hast deswegen auch eine sehr hohe Flexibilität, was die Kosten eben angeht, was natürlich auch Sicherheit gibt, dass du jetzt weißt, okay, ich muss nicht jeden Monat so und so viel verdienen gerade, sondern ich kann mir mal einen Monat vielleicht auch eine richtig coole Unterkunft leisten für viel Geld und danach gehe ich halt wieder in eine günstigere oder gehe in einen anderen Ort. Deswegen hast du da wirklich sehr viel Handlungsspielraum als Digitalnomade. Du hast aber auch gehört, dass man ein richtig gutes Leben in Kapstadt für mehr Geld leben kann. Das heißt, es müssen natürlich nicht immer 300 Euro im Monat sein, sondern ein gutes Leben in Kapstadt ist genauso für dich möglich quasi. Da hatten wir Franziskas Beispiel mit einer Wohnung in guter Lage, mit gutem Essen in der World's Best Food City Kapstadt quasi und Sehenswürdigkeiten und so weiter, kannst du es dir damit 1.500 € pro Person richtig gut gehen lassen. Und deswegen fasse ich hier einmal noch der Vollständigkeit halber zusammen, auf welche Kosten man bei einem guten Lebensstil in den jeweiligen Orten kommt. Du hast ja natürlich auch gehört, dass es wirklich auf digitale Nomaden jetzt ausgerichtet war, nicht auf Pauschalurlauber, aber auch nicht auf Low-Budget-Traveler. Dementsprechend haben wir hier wirklich versucht, ein realistisches Bild zu zeichnen von den jeweiligen Orten. Das hast du in den einzelnen Episoden, Teilen ja auch gehört von den einzelnen Personen, wie die jeweils leben, wie es berechnet wurde. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir hatten bei Thailand von Anne 1.000 € pro Person mit einem, wie gesagt, guten Lebensstandard. Dann hatten wir Kuala Lumpur dabei mit 800 € pro Person. Und auch da hat die liebe Lisa quasi auch gesagt, dass man sich da wirklich gut gehen lassen kann. Dann hatten wir Indonesien und insbesondere Bali, weil sich das natürlich am meisten für digitale Nomaden eignet, mit 1.300 € pro Person. Und auch hier hat man ein sehr gutes digitales Nomadenleben gelebt. Und dann eben noch Kapstadt mit 1.500 € pro Person, was natürlich ein bisschen teurer ist als Südostasien, aber dann eben auch Vorzüge hat, die wie Westlichkeit, sage ich mal, wie eine Zeitzone. Und es ist neben anderer Kontinent. Aber ich würde sagen, alle Kosten sind auf jeden Fall in einem Rahmen, die man sich definitiv leisten kann, wenn man online arbeitet, halt wenn du kein fortlaufendes oder weglaufendes Budget hast, sondern eben ein Einkommen hast. Und deswegen ist das absolut realistisch, dass du in allen dieser Ländern definitiv mal leben kannst. Und ja, ich hoffe, diese Spezialfolge hat dir gefallen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, damit wir mit unserem Podcast einfach auch noch mehr Menschen erreichen. Und ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel. Ich hoffe, du hast die Zahl gehört, aber ich gehe ganz stark davon aus. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Glück, dass du einer der 3 glücklichen Airbnb-Gutscheingewinner bist. Und ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal.